Diese Folge wird unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.
Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei dieser Ausgabe von Handwerk erleben. Diesmal mit einer Sonderfolge von unserem Podcast. Mein Name ist Janik Häupler und ich war zusammen mit dem Handwerker-Radio-Team am 23. und 24. Mai 2025 unterwegs auf der HeroCon im Signal Iduna Park in Dortmund. Einem Fortbildungs- und Networking-Event für Handwerksunternehmer, das dieses Jahr zum ersten Mal stattfand. Ich habe mit vielen verschiedenen Speakern gesprochen, über Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Unternehmensführung und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge von Handwerk erleben.
Employer Branding, Bürokratie und Wertevermittlung, dafür steht Katrin Post-Isenberg hier auf der HeroCon die nächsten zwei Tage auf der Bühne vor Leuten. Katrin, erstmal danke, dass du da bist.
Ja, schön. Beim Handwerkerradio ist ein bisschen wie zu Hause sein.
Ach, das
zu Hause
freut mich.
Ja, weil ich auch so oft schon hier bei Max dann auch war. Das ist immer nett.
Ja, und jetzt darfst du mal bei mir sein.
Voll gut.
Ja, auch ich habe Premiere heute.
Ja.
Das ist wunderschön. Ja. Du hast heute noch deinen ersten Auftritt.
Mhm.
Hast einen Impulsvortrag zum Thema Arbeitgebermarke. Warum genau ist gutes Employer Branding denn eigentlich so wichtig?
Mhm. Ja, also ich spreche heute auf der Bühne darüber, warum Werte, Vermittlung und auch die Sichtbarkeit der eigenen Werte, dass man sie erstmal für sich klarzieht und dass man die dann sichtbar macht, warum das für einen Employer Branding Prozess, also der Prozess, ein guter Arbeitgeber zu werden, die Arbeitgebermarke wirklich nach vorne bringen. Und das wissen die wenigsten. Das ist ganz spannend, wenn du mit jemandem aus einem Startup sprichst und sag mal kurz, was ihr so macht, und die pitchen dir das in 3 Minuten. Aber ein Handwerksbetrieb kann ja nicht in 3 Minuten pitchen, warum er das macht. Und das ist schade. Aber genau da müssen wir hinkommen, zu sagen, okay, warum stehst du jeden Morgen auf? Und weswegen nimmst du die Leute so mit? Warum sollte man sich bei dir anschließen?
Warum glaubst du, dass Handwerksbetriebe da nicht so ganz fit drin sind?
Ich würde das nicht mal aufs Handwerk, sondern okay, eher so auf vielleicht den kleinen Betrieb, ne, weil da Chefin häufig alles machen. Und weil wir natürlich da nicht so richtig in Abteilungen natürlich unterwegs sind, nicht in Prozessen, und dieses Bewusstsein dafür vielleicht gar nicht da ist. Aber es ist total spannend, was mit den Betrieben passiert, die sich darüber Gedanken machen, weil die direkt nach außen auch etwas anderes ausstrahlen. Und ich hatte letztens eine Betriebsinhaberin bei mir, die hat dann zwischen 2 Workshops, hat die dazwischen 2 Leute angestellt, nur weil wir beim ersten Mal über Arbeitgebermarke gesprochen haben. Total verrückt.
Hast du vielleicht schon mal konkrete Tipps, wie man seine Arbeitgebermarke besser darstellen kann?
Ja, also die Darstellung ist ja eigentlich nur das große Ende. Mhm. Das ist die Kür. So, wir müssen aber erstmal gucken, okay, was sind wir eigentlich für ein Arbeitgeber und was machen wir gut und was machen wir nicht so gut? Und da müssen wir zuerst dran. Der Weg geht immer über die Analyse. So anstrengend ist alles und häufig sehr unangenehm und unbequem. Aber wir müssen erstmal wissen, wo stehen wir und von wo laufen wir los und wohin wollen wir laufen. Und da also lohnt es sich entweder mit den Mitarbeitenden zu sprechen, sagen, okay, weswegen arbeitet ihr hier? Und das jetzt vielleicht auch schon länger. Und auch vielleicht jemanden von extern dazuzuholen, der besonders dann auch Fragen stellt und da raushören kann, okay, was ist denn jetzt hier gerade der Standpunkt eurer Arbeitgebermarke?
Okay. Wir gehen gleich mal einen Schritt weiter, weil du bist noch mehr auf der Bühne. Du moderierst auch die Panel-Diskussion Bürokratie im Handwerk, Hemmschwelle oder notwendiges Übel. Wie stehst du denn dazu?
Ja, also Bürokratie ist wichtig. Es ist natürlich ja auch ein Schutzmechanismus, das dürfen wir nicht vergessen. Aber was häufig dabei vergessen wird, ist auch Dinge wieder aufzulösen, die keinen Sinn machen oder zu viel Arbeit machen. Und da sind wir in Deutschland extrem langsam drin und da müssen wir unbedingt dran, dass wir auch Dinge, die uns anstrengen, die auch schlussendlich keinen Sinn haben, dass wir die auch wieder auflösen.
Ein anderes Kernthema für dich ist Wertevermittlung.
Mhm. Ich lieb's, ja.
Warum ist es so wichtig, klare Werte als ein Unternehmen nach außen zu kommunizieren?
Mhm. Ist ganz spannend, dass du die Frage stellst. Ich habe heute Morgen einen Podcast mit Robert Bittich. Mhm. Der sagt zu mir, Katrin, du wirkst wie so eine strenge Lehrerin. Sag ich, oh Gott, das bin ich gar nicht. Ne? So ist gar nicht mein... Sag ich, aber ich glaube, das, was so wirken lässt, ist, dass ich klar bin. Mhm. Also bei mir gibt es, das ist manchmal gut, manchmal schlecht, schwarz und weiß. Und wenn ich klar bin in dem, wie ich Dinge sehe, welche Haltung ich dazu habe, dann wirkt es natürlich zwischendurch streng, weil da kein Aber dazwischen kommt. Und so. Und deswegen ist es super wichtig, weil wir auch feststellen in der Gesellschaft, dass wir uns Menschen anschließen, die eine Haltung haben, die eben Ecken und Kanten haben, wo man sich ja deutlich besser festhalten kann als zum Beispiel so ein flupschiger Fisch. Ja. Da kannst du dich nicht festhalten und dann schließt du dich so einem Menschen auch nicht an. Du hast immer das Gefühl, irgendwas ist hier komisch. Ne? So, ich kriege hier keinen Pack an. Und deswegen brauchen wir eigentlich Ecken und Kanten. Und deswegen darf man auch dazu stehen, wie man, also welche Werte man hat, die darf man auch einfach nach außen tragen.
Das heißt, wir sollten auf jeden Fall zu unseren Eigenheiten stehen.
Ja.
Und die präsentieren.
Ja, aber Eigenheiten, das ist so ein negativer Begriff irgendwie.
Es klingt negativ.
Ja.
Aber es macht uns ja speziell, besonders.
Ja, und wir sind ja auch alles Individuen.
Ja.
Ne? Und wir brauchen keinen Einheitsbrei. Wir brauchen Menschen, die unique sind, die Einhörner sind. Und dazu sollten wir stehen. Und so sollte auch jede Arbeitgebermarke sein. Nicht vergleichbar, sondern eben das Einhorn unter den Arbeitgebermarken, damit jemand sagen kann, genau, das ist mein Einhorn. Mit dem Einhorn möchte ich gerne meinen Tag bestreiten. Und da möchte ich gerne an diesem großen Kahn, so sage ich immer, das Tau mitziehen, damit wir ihn bewegen können.
Mit Individuen hast du mir auch schon das Stichwort für meine nächste Frage gegeben.
Als ob wir uns abgesprochen hätten.
Ja. Ich habe nämlich zur Vorbereitung natürlich ein bisschen dein Instagram durchforstet und habe gesehen, du hast ein paar deiner alten Projekte gepostet und da war eine Familienstele dabei aus 5 unterschiedlichen Steinsorten. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, was ist denn deine liebste Steinsorte?
Ja, das variiert ein bisschen. Das hat damit zu tun, für was es eingesetzt wird. Ich bin ein ganz großer Freund von deutschen Steinen, die sind aber meistens weicher. So, da haben wir zum Beispiel den grünen Sandstein, den habe ich immer sehr gern verarbeitet. Oder die Basaltlava aus Mendig zum Beispiel, habe ich auch immer super gerne verarbeitet. Aber die werden unterschiedlich eingesetzt, deswegen, ja, man zieht auch keine kurze Hose bei Regen und Schnee an. Deswegen, ja, es variiert.
Aber spannend. Zum Abschluss dann jetzt noch, worauf freust du dich heute und morgen noch am meisten?
Ja, es ist, ich glaube, ich freue mich darauf, wenn ich heute Abend tatsächlich schaffe, einzuschlafen, weil diese Vorfreude schon die ganze Woche da war. Es war echt, ich habe mich nochmal gefühlt wie so ein Kind. Weißt du, wenn du dich früher auf deinen Geburtstag gefreut hast und konntest es kaum erwarten, so habe ich mich auf die HeroCon gefreut.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, und weil das wirklich sehr besonders ist. Und ich habe vorhin bei der Ansprache, die Niklas gemacht hat, ich hatte wirklich kurz Pippi auch in den Augen. Es war sehr emotional, mich total abgeholt, weil er nämlich mich auch in den letzten 9 Monaten sehr häufig angerufen und gesagt, Katrin, sag mir mal kurz, was du dazu meinst. Und was hältst du davon? Und hast du noch eine andere Idee? Und er hat dann zum Schluss gesagt, daraus sind auch Freundschaften entstanden. Und das kann ich nur bestätigen. Bei uns ist eine solche Freundschaft entstanden und wir sprechen private Dinge jetzt genauso durch. Und das hat mich total abgeholt. Deswegen hoffe ich sehr, dass ich heute Abend wirklich die Augen auch zukriege und ich sage, oh Gott, ich bin so überwältigt von diesen ganzen Eindrücken. Und freue mich einfach auf all das, was passieren wird. Und es ist großartig gestartet und es wird großartig werden.
Davon bin ich überzeugt. Ja. Dann wünsche ich dir alles Gute bei deinem Versuch, heute Nacht schlafen zu können.
Dankeschön.
Und wünsche dir natürlich noch viel Spaß hier auf der HeroCon. Ich danke dir, dass du bei uns am Wagen warst.
Danke, dass ich erneut hier sein durfte. Ist immer wieder schön bei euch hier.
Bei mir im mobilen Studio ist Henning Hanebutt, Dachdeckermeister und Geschäftsführer der Hanebutt GmbH. Hallo Henning, danke,
Hallo.
Dass du da bist. Wir sind hier auf der HeroCon. Du bist hier als Speaker unter anderem für die Talkrunde Entscheidung unter Druck, was Wirtschaft und Sport verbindet. Was genau verbindet denn Sport und Wirtschaft?
Ja, Sport und Wirtschaft sind erstmal schon mal, das hat beides mit Bewegung zu tun, also Handwerk und Wirtschaft, würde ich mal sagen. Und Sport und Handwerk verbindet halt das einmal das Gemeinsame, im Team zu sein. Das gibt es auch, was man da im Sport erlebt, lebt man noch im Handwerk. Und da ist, glaube ich, eine dichte Verbindung gerade bei, was das angeht.
Wenn du jetzt wirklich unter Druck stehst und Entscheidungen treffen musst, wie gehst du da vor?
Dann treffe ich Entscheidungen.
Dann triffst du Entscheidungen.
Dann vertraue ich auf meinen Bauch.
Denkst du, das ist wichtiger als
also
zu überlegen
schon,
lange?
Ja, ich glaube, es ist schon eine wichtige Entscheidung, einfach jetzt zu treffen und dann in seiner Intuition zu folgen und zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung und ziehe diese Entscheidung auch durch. Wenn ich dann feststelle, mit neuen Erkenntnissen, wenn ich morgen, übermorgen neue Erkenntnisse zu dieser Entscheidung haben sollte und sollte sie dann revidieren, ist dann eine andere Nummer. Aber jetzt, wenn du zu mir kommst und möchtest eine Antwort von mir wissen, dann kriegst du eine Entscheidung von mir.
Du hast deinen Workshop schon hinter dir. Mitarbeiter-Benefits richtig nutzen.
Ja.
Gibt es Benefits, die man jetzt unabhängig vom Unternehmen immer nutzen kann?
Gibt es. Das Thema Vertrauen.
Das Thema Vertrauen.
Die Einleitung zu meinem Workshop war, wenn du ein Mitarbeiterproblem hast, hast du ein Vertrauensproblem. Und wenn du ein Wachstumsproblem hast, hast du ebenfalls ein Vertrauensproblem. Das hängt ganz oben an. Weil Mitarbeiter, Menschen, unsere Handwerkskollegen, viele Kollegen vertrauen ihren Mitarbeitern nicht. Und da ist das Riesenproblem.
Vertrauen ist auch sehr wichtig dafür, dass sich der Mitarbeiter bei einem wohlfühlt. Was tust du abseits davon noch, damit sich deine Mitarbeiter bei dir im Betrieb wohlfühlen?
Mitarbeiter werden gesehen. und wir sind nah dran. Und wir sprechen mit ihnen. Also wir haben eine Kommunikation mit den Mitarbeitern. Und wir bringen eine gewisse Wertschätzung, die über die Jahre hinweg jetzt gewachsen ist. Das ist nicht ein Tool, was man eben mal aufklappen kann und ich mache das, produziere das morgen. Das ist ja über Jahre hinweg gewachsen. Und ja, da muss man auch arbeiten. Das ist eine Kultur. Das ist eine Kultur, die sich bei uns auch ergeben hat.
Ich habe gelesen, ihr habt auch ein Projekt, bei dem ihr Azubis im Grunde komplett selbstständig in Gruppen zu Projekten schickt und diese führen lasst.
Wir haben
zählt das damit rein?
Ja, das zählt ja alles darauf rein. Wir haben bei uns Azubi-Projekte, wo wir Azubis auf eine eigene Baustelle machen lassen, beziehungsweise unter der Begleitung. Aber sie organisieren die Baustelle, sie führen die Baustelle alle durch und die machen auch die Abnahme mit den Bauherren, damit sie da den Erfolg haben. Und dafür, wir vertrauen ihnen und geben ihnen da das Vertrauen. Und das zahlt alles darauf ein. Das heißt, Menschen wollen wachsen, Menschen wollen gesehen werden. Ja.
Du bist jetzt Dachdeckermeister und Geschäftsführer von einem Betrieb mit, glaube, rund 560 Mitarbeitern.
Oh, ein bisschen mehr, 600.
Steigst du selbst noch mit aufs Dach?
Nein.
Nein?
Nein, nein. Leider nicht mehr.
Leider nicht mehr. Würdest du gerne wieder aufs Dach steigen?
Ja, ich habe es ab und zu gemacht. Ich habe es noch vor Jahren gemacht. Wir haben so einen gemeinsam zusammen, haben wir noch mal einen Tag zusammen draußen verbracht. Aber dafür ist einfach die Zeit nicht mehr da.
Im Interview mit dem Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung 2024 hast du gesagt, dass sich die Älteren jetzt mehr auf die Jüngeren einstellen müssen.
Richtig.
Ich schätze mal, diesen Prozess habt ihr schon so ziemlich durch. Gab es da Schwierigkeiten bei?
Nein, bei dem Prozess bestehen wir auch am Anfang. Also der Prozess ist, glaube ich, nie am Ende. Das habe ich gerade auf meinem Workshop auch gehalten. Das sind unsere Vorarbeiter. Wir haben dieses Jahr gerade unsere Vorarbeiter mit nach Finnland genommen. Wir haben sie eingeladen zum Thema. Und gerade zu diesem Thema eingeladen zu sagen, okay, wir müssen erstmal denen erklärt, warum es wichtig ist, dass wir jetzt ausbilden, beziehungsweise warum es wichtig ist, dass wir Auszubildende haben, damit, weil sie unsere Zukunft sind. Und das müssen erstmal die älteren Leute auch verstehen. Dafür haben wir sie mitgenommen als Dankeschön, weil sie kümmern sich um unsere Auszubildenden und als für ihre persönlichen Wachstum, in ihrer Persönlichkeit zu wachsen, weil das machen sie halt viel zu wenig, haben sie noch nie gelernt gehabt. Und das war der Grund.
Und wie macht ihr das konkret, um diesen Wandel herbeizuführen sozusagen?
Ja, wir nehmen die zum Beispiel mit auf diese Reise nach Finnland und da haben wir drüber gesprochen, wie reagieren unsere Azubis, was machen die? Dann kommen natürlich die Aussagen, die sind nur faul, die sind nur am Handy, die wollen nicht arbeiten, die haben andere Werte und dann haben wir geguckt, was die für Werte haben. Und dann haben wir die weiter miteinander gelegt mit unserer Firma zusammen und guckt, was ist denn überhaupt an sich. Und dann sind wir in die Persönlichkeit eingestiegen, weil alles fängt ja bei mir an und wo sind meine Wins, wo sind meine Tätigkeiten, was hat mich denn bewegt als Jugendlicher, wo war ich denn, wo stand ich denn gerade? Und da ein Verständnis zu entwickeln, langsam zu entwickeln, oh krass. Und dann kam ein 58-jähriger Vorarbeiter zu mir anschließend und sagte zu mir, krass, ich muss mich ändern und nicht der Azubi. Und das war eine schöne Erkenntnis. Aber es ist ein fortlaufender Prozess, der auch immer wieder weitergeführt werden darf. Ja.
Herrscht allgemein ein Problem in der Sicht der vielleicht Älteren auf die jüngeren Leute? Aktuell?
Ja, definitiv. Es gibt ein schönes Zitat, die Jugend von heute schätzt das Ältere nicht mehr, schätzen die Alten nicht mehr, lieben den Luxus und haben keine Manieren. Dieses Zitat ist ja 450 Jahre vor Christi entstanden durch Sokrates. Also diesen Blick auf diese Jugend, den wir heute haben und vor 30 Jahren unsere Eltern auf uns gehabt haben, war genau das Gleiche. Und da dürfen wir halt dran arbeiten. Heute ist halt wirklich so, dass wir sie da abholen müssen und müssen sagen, okay, erst müssen wir uns ändern. Wir sind die Blinden gerade, die durch die Gegend laufen, weil die Jugend ist, wie sie ist. Und mit denen müssen wir arbeiten.
Dann würde ich dich jetzt noch fragen, worauf freust du dich hier auf der HeuroCon jetzt noch am meisten?
Ich freue mich auf Gespräche mit meinen Kollegen. Ich habe viele Arbeitskollegen hier getroffen, die Berufskollegen getroffen, mit denen ich im Austausch bin. Ich habe Seminarkollegen getroffen und damit freue ich mich auf den Austausch und natürlich auf die einzelnen Workshops, die noch stattfinden.
Henning, ich danke dir und wünsche dir noch viel Spaß.
Ja, danke dir.
KI und noch mehr KI, dafür ist unter anderem Thorsten Mortz hier auf der HeuroCon. Hi Thorsten, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch hier zu sein. Es ist wirklich ein großartiges Event. Also macht so einen Spaß. Also ich weiß noch gar nicht, wohin mit dem ganzen Spaß.
Uns macht es auch super viel Spaß. Zum Einstieg gleich mal die Frage aller Fragen, die sich natürlich immer jeder sofort stellt, wenn es ums Thema KI geht. Nimmt uns KI die Jobs weg?
Ja. Ja, also einigen Leuten nimmt es den Job auf jeden Fall weg. Wir haben gerade noch drüber gesprochen, wie schnell es mittlerweile geht, irgendwelche Grafiken zu erzeugen, irgendwelche Gebrauchsinformationen herzustellen, Checklisten auszufüllen, Checklisten darüber zu machen. Ja, es wird Leute geben, die den Job nicht mehr haben. Aber ehrlich gesagt, die KI ersetzt nicht den Menschen. Sie nimmt nur einfach die Jobs weg, die sowieso eigentlich keiner haben will.
Das heißt, ich schätze mal, das Handwerk ist auf jeden Fall nicht bedroht.
Bedroht Schon. Wenn du nicht heute kapierst, dass du damit anfangen musst zu arbeiten, dann bist du bedroht. Definitiv, weil es geht nicht nur darum, dass du ein Problem damit bekommst, wenn du sie nicht benutzt. Du kannst natürlich genauso, die Leute, es gibt ja immer noch welche, die mit Excel Rechnungen schreiben, das gibt es auch. Aber du wirst einfach Unzufriedenheit bei deinen Mitarbeitern weiter fördern, weil diejenigen, die draußen auf der Baustelle arbeiten, diejenigen, die für dich im Projekt arbeiten, die wollen eigentlich nicht mit administrativen Tätigkeiten belastet werden. Und die KI kann genau das, nämlich die administrativen Aufgaben und die administrativen sich wiederholenden Tätigkeiten reduzieren. Nehmen wir ein Beispiel. Ich möchte ganz gerne einen Bautagebericht schreiben oder ich möchte eine Baudokumentation durchführen. Das heißt, es sind ja Dinge, die ich mittlerweile muss, die vertraglich vereinbart sind oder Brandschutzbestimmungen eingehalten werden müssen. Dann muss eine Brandschutzdokumentation gemacht werden. Diese ganzen Tätigkeiten, die machen keinen Bock und hat auch keiner Lust drauf. Aufmaße dann hinterher nochmal durch die Gebäude durchzugehen und in jedem Raum ein raumweises Aufmaß zu machen, um zu sagen, hey, das haben wir hier wirklich eingebaut. Das sind Dinge, da hat ehrlich gesagt keiner Bock drauf. Und es ist produktive Zeit, die du eigentlich dafür verwenden könntest, um etwas zu erschaffen, etwas zu bauen. Die bleibt nicht, die hast du nicht. Und das nimmt KI weg und das ist nicht traurig.
Das heißt, das Ziel ist es im Grunde für jeden Handwerksunternehmer, alle eintönigen, blöden Aufgaben, die eigentlich niemand machen will, an eine Maschine abzuschieben, damit man sich auf das konzentrieren kann, was wirklich Bock macht.
Das ist auch immer meine Empfehlung. Ich sage, geht nicht hin und löst irgendwelche Probleme, die ihr die letzten 20 Jahre nicht gelöst habt und versucht die KI dann davor zu spannen. Die löst dir das Problem nicht. Das, was du jetzt nicht beherrschst und der KI nicht erklären kannst, das wird die KI auch nicht für dich lösen. Also das ist nicht einfach so, dass man sagt, hey, ich habe es bisher nicht kapiert, dann willst du die KI machen. Nee, es geht um die Prozesse, die du super gut beherrschst, aber wo du wirklich, wenn du feststellst und sagst, ey, das langweilt mich dermaßen, ja, dann lässt du das am besten. Und du musst gucken, wie viel Zeit ja drauf geht und Geld.
Gibt es denn Stand jetzt irgendwelche Tools, von denen du sagen würdest, die braucht ein Handwerksunternehmer in seinem Betrieb?
Der braucht eigentlich nur eine generative Sprach-KI. Also kennt jeder ChatGPT, hat jeder schon mal gehört. Ist nicht unbedingt immer mein Favorit. Das ist eher so die Richtung, wenn du auch was auswerten willst und wenn du wirklich Daten bearbeiten möchtest, dann ist ChatGPT sicherlich immer noch die führende Nummer eins. Sonst würde ich empfehlen Perplexity, wenn du also hingehst und sagst, ich muss zum Beispiel Normen nachschlagen, ich muss irgendwelche Fachinformationen haben, bei denen ich auch überprüfen möchte, ob das Ergebnis, was da rauskommt, valide ist und stimmt. Außerdem kannst du bei Perplexity umstellen zwischen den Sprachmodellen, also du könntest dann auch ChatGPT umstellen. Deshalb ist Perplexity ganz gut und jetzt gerade in dieser Woche hat Google mit Gemini seine neuen KI-Systeme vorgestellt. Die sind unfassbar stark und wenn man Google sowieso schon vielleicht hat, weil man mit Android-Geräten arbeitet, dann kann man auch durchaus mit Gemini arbeiten. Das sind so meine drei Favoriten, mit denen wir gut klarkommen. Okay. Aber du brauchst nur eins davon. Also du musst nicht alle drei haben, eins reicht.
Eins reicht?
Ja.
Okay. Das heißt, man sollte die Tools nutzen, um Prozesse zu optimieren im eigenen Betrieb. Du bist
in dieser Prozessoptimierung drin.
Genau. In dieser Prozessoptimierung drin, genau. Das Strategieberater im Handwerk.
Ja.
Und hilfst den Betrieben dabei, ihre Prozesse zu optimieren. Wie genau machst du das?
Step 1 ist, und das ist ja auch, ich sag mal manchmal der Dämpfer, wenn die Leute kommen und sagen, Thorsten, ich will Prozessautomatisation haben. Meistens kommen sie jetzt mit dem Thema KI, gar nicht mal mit Prozessautomatisation. Dabei kriegen sie nicht mit, dass eigentlich erstmal die Prozessautomatisation da sein muss und die KI unterstützt das Ganze dann. Das ist schon mal der erste Learning, den viele Leute mitmachen müssen. Und das Wichtige ist, wenn die ihre Prozesse nicht im Griff haben, wenn die also nicht wissen und mir nicht beschreiben können, wie der Prozess ist, dann ist es meistens so, dass wir erstmal an den Prozessen arbeiten müssen, bevor wir so einen Prozess an eine künstliche Intelligenz oder eben eine Automatisation weitergeben können. Also das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und deshalb ist das, was ich schon seit 30 Jahren mache, also Prozessoptimierung, das fing früher mal mit Qualitätsmanagement an und ist dann heute eher in die Richtung der Hardcore-Prozesse und Prozessoptimierungen weiterentwickelt. Da gehen wir halt hin und sagen, erstmal muss der Prozess sauber stehen, der muss wirklich klar, eindeutig und unmissverständlich sein, der muss repetitiv sein und dann klappt das. Ich sage, um das einfach zu verstehen, das ist wie ein gutes Rezept. Also KI-Anwendung ist wie ein gutes Rezept und Prozesse sind wie gute Rezepte. Die funktionieren eben nicht nur einmal gut, sondern man probiert es aus, man tüftelt dran rum, bis das Rezept so richtig gut ist. Dann hat man eine genaue Anleitung, wie es funktioniert. Und wenn wir diese genaue Anleitung haben, dann können wir immer wieder dieses leckere Gericht nachkochen. Und das müssen wir erstmal schaffen. Und wenn wir das Rezept haben für unsere Prozesse, dann können wir auch hingehen und das einer KI geben und sagen, hey, erledige du das für mich.
Das spielt natürlich auch alles in die Digitalisierung mit rein. Wie weit ist denn das Handwerk aktuell bei der Digitalisierung?
sehr gespalten. Also das ist eine sehr große gespaltene Geschichte. Und da muss man auch, ich sag mal, vorsichtig sein, weil es wird immer so verteufelt, es gibt zu wenig Leute, die dann in der Digitalisierung sind. Manche sagen, es ist dann eben zu ein großer Hype. Das ist völliger Quatsch. Ich glaube, das Handwerk hat sehr wohl verstanden, an welcher Stelle braucht es die Digitalisierung, wo will es das auch einsetzen. Die jungen Unternehmer kommen immer stärker nach, die auch mit diesen Werkzeugen groß geworden sind. Und dann wissen schon viele, wann sie Digitalisierung brauchen und wann nicht. Und manche haben einfach für sich entschieden, dass sie sagen, ich brauche das nicht. Und das ist auch in Ordnung. Mhm. Problematisch wird es dann, wenn du einen, ich sag mal, 6, 8, 10 und größer Betrieb hast, mit mehreren Mitarbeitern, 6, 8, 10 Mitarbeiter und mehr, und du nicht digitalisiert bist, dann bist du vielleicht demnächst nicht mehr konkurrenzfähig. Mhm. Und das ist eigentlich dein Hauptproblem. Das heißt, du bist weder in der Angebotserstellung, noch in der ganzen Ausarbeitung, noch in den Ansprüchen, die deine Kunden haben, irgendwie noch fähig, da mithalten zu können. Und das ist dann einfach traurig, weil dann werden die Kunden das einfach nicht bezahlen, was du an Leistungen aufrufst und was du an Geld haben musst. Und das ist dann Mist.
Wir bleiben mal noch kurz beim Stichwort Digitalisierung. Ich glaube, mich zu erinnern, dieses Jahr wurde verpflichtend die E-Rechnung eingeführt, zumindest für den Empfang von E-Rechnungen. Ja. Wie weit, hast du einen Überblick, wie weit ist das Handwerk da bei der Umsetzung?
Na, es ist ja verpflichtend, also insofern hast du gar keine Chance, du musst es ja tun. Einige hängen noch ein bisschen dahinter her, man hat ja Karenzfristen, aber alle haben verstanden und das ist wieder so ein Ding, ich sag mal so böse, es gab diese Phase, man darf es fast nicht sagen, aber in der Corona-Phase war vieles schlecht und wir hatten viele, viele Probleme. Aber wenn wir die Digitalisierung uns angucken, dann hat das für viele Betriebe natürlich einen massiven Boost gebracht. Und die E-Rechnung-Einführung ist jetzt wieder so ein Booster, genauso wie das KI ein Riesenbooster ist. Die E-Rechnung verpflichtend führt dazu, dass sich viele Gedanken darüber machen müssen, dass sie ihre EDV-Systeme, die vielleicht so veraltet sind, dass das nicht funktioniert, halt auf den aktuellen Stand bringen müssen. Und bei der KI ist es so, dass man den Wunsch hat, halt lästige Arbeit loszuwerden. Also haben wir jetzt wieder eine Phase, und da bin ich ganz ehrlich, ich habe in den letzten Jahren nicht so viel Spaß gehabt wie jetzt, weil viele kommen und wirklich proaktiv und Bock haben, was zu verändern. Und wir dann halt mit dem umfassenden Wissen hingehen können und dann auch helfen können und dann sagen können, hey, jetzt, da können wir dir helfen, da können wir dir helfen. Ich bin ja nicht schlauer als jemand anderes. Ich habe halt nur das Privileg, mit 20, 30 Handwerkern gleichzeitig an den Projekten arbeiten zu dürfen. Und damit habe ich den Überblick, was bei 20, 30 funktioniert. Und dann kann ich dem 31. natürlich sagen, das ist eine geile Idee, du solltest das mal ausprobieren.
Eine geile Idee war, finde ich, auch die HeroCon. Wie stehst du dazu?
Die HeroCon?
Ja.
Sehr einfaches, kurzes Statement. Als wir davon erfahren haben, und als Niklas gekommen ist und gesagt hat, Thorsten, wir wollen dich gerne als Speaker für die HeroCon gewinnen, habe ich erstens gefragt, wie kommst du auf mich? Und als er dann gesagt hat, wir wollten das anders angehen, das Thema, als normalerweise bei solchen Events und bei solchen Kongressen. Das heißt, wir gehen hin, wir fragen irgendwelche Eventveranstalter oder solche Booking-Agenturen, welche Redner könnten wir denn mal verpflichten für so eine Veranstaltung? Ist das Team rund um Niklas von Hero sind hingegangen und haben gesagt, wir fragen mal unsere Kunden und die Leute, die wir kennen, welches sind denn Redner, und die für das Handwerk sprechen, die Ahnung haben und die einen Impact liefern und die gut sind. Und da hat er mich eigentlich schon gehabt. Weil ich dann gedacht habe, so, boah, endlich mal einer, der nicht danach geht, wer jetzt die höchsten Gagen hat oder die größten Social-Media-Auftritt oder ähnliches, sondern wer ist wirklich damit Expertise. Und deshalb haben wir hier ganz, ganz, ganz tolle Referenten, die wir hier sehen, die echt aus der Praxis herauskommen. Also auch Handwerker, Unternehmer, die normalerweise gar keine Vorträge halten, aber trotzdem dann einen Workshop hier leiten, die dann vielleicht das ein oder zweimal im Jahr machen, ihr Wissen weitergeben und die dann exklusiv hier auf dieser Veranstaltung sind. Und das ist natürlich von der Konzeption mega geil. Und das Ganze dann so einen offenen Rahmen zu geben, dass es drei Themen gleichzeitig sind, sodass jeder das findet, was für ihn gerade interessant sind, ist mega. Das ist wirklich eine klasse Geschichte.
Gibt es irgendeinen Speaker, eine Speakerin, auf die du dich schon besonders freust?
Die meisten kenne ich ja. Machen wir uns nichts vor. Deshalb muss ich natürlich jetzt vorsichtig sein, wenn ich jetzt als Liebling dann eben da raus erkore, der da drin ist. Aber ich weiß, dass zum Beispiel Bastian Strauß, der hat unfassbar viel vorbereitet für diesen Workshop. Der ist ja auch eigentlich kein richtiger Speaker. Ja. Er ist immer mal wieder als Speaker unterwegs, aber ist eben so wie ich. Nicht sein Hauptverdienst ist, dass er damit Geld verdient, dass er Vorträge hält, sondern er entwickelt KI-Lösungen. Und ist einer der wenigen, die, obwohl sie ein absoluter Vollnerd sind, trotzdem das verständlich erklären können. Also Basti und das, was er macht in seinem Workshop, ist auch verdammt mutig, weil er hat mal eben dann, ich glaube, 4 komplette Szenarien vorbereitet. Und sagt den Teilnehmern, so welches Szenario hättet ihr denn gerne und baut dann live mit denen so eine richtig geile Automatisation mit Hilfe der KI. Also es ist schon ziemlich cool, was er da macht.
Ich danke dir, dass du da warst und mit mir ein bisschen über KI und Digitalisierung gesprochen hast.
Sehr gerne.
Wünsche dir noch viel Spaß auf der HeroCon.
Dankeschön.
Künstliche Intelligenz im Betrieb. Wenn sich jemand damit auskennt, dann würde ich sagen, ist das Matthias Brack, der Schreinermeister und Geschäftsführer von Brack Wintergarten. Setzt KI in seinem Unternehmen seit Jahren ein, steht bei mir am Studio. Ich danke dir, dass du da bist.
Hi, freut mich hier zu sein. Danke ganz meinerseits.
Matthias, du arbeitest wirklich seit Jahren mit KI. Du hast, soweit ich weiß, eine Kundenampel gebaut. Ich gehe mal davon aus, dass dein Betrieb mittlerweile schon fast durchdigitalisiert ist, kann man sagen. Wo genau setzt du überall KI bei dir im Betrieb ein?
Also durchdigitalisiert würde ich sagen, ja. Durch KI-isiert würde ich sagen, haben wir noch viel Potenzial nach oben, weil man ja im Moment trotzdem ja noch irgendwo in den Anfängen ist. Und ja, klar, wir setzen es viel ein, wie wahrscheinlich die meisten irgendwo die Large Language Models, also irgendwo Texte formulieren, solche Dinge, klar. Wir setzen es ein bei Präsentationen, bei Grafiken erstellen, auch zum Teil für Kundengrafiken, weil wir da seit dem neuen ChatGPT-Modell, Bildgenerierungsmodell, man da auch richtig coole Sachen bauen kann, tatsächlich auch und mal so erste Animationen für den Kunden erstellen kann. Und wir haben tatsächlich schon vor dem KI-Hype sozusagen selber KI entwickelt, wie du schon eingangs gesagt hast, unsere Kundenampel, und die setzen wir tatsächlich in unserem täglichen Prozess seit jetzt gut 5 Jahren ein. Ja.
Wie genau funktioniert dann diese Kundenampel?
Eigentlich ist es ganz einfach, wenn eine Kundenanfrage reinkommt und wir die erfasst haben, dann bekommen wir im Endeffekt ein Ampelsignal. Rot heißt sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde nicht bei uns kaufen wird. Orange heißt, kümmere dich mal drum, aber 50-50. Grün heißt, mit annähernder 70%iger Wahrscheinlichkeit kauft der Kunde dann bei uns oder bestellt der Kunde bei uns.
Und woran macht die KI das fest?
Wir haben Daten schon über viele Jahre erfasst, also alle Kundendaten, die bei uns reinkamen, Anfragedaten strukturiert erfasst, und wir haben ein bisschen mehr gefragt, wie nur Adresse, Telefonnummer und Herr oder Frau, sondern eben auch, wie ist auf uns aufmerksam geworden. Also war es eine Empfehlung oder übers Internet? Wie schnell möchte er den Auftrag realisieren? Hat er schon andere Angebote vorliegen? Wir schätzen erste Budgets ab bei der ersten Frage. Und so haben wir insgesamt 18 Fragen da in so ein Interview eingebaut, das wir dem Kunden sozusagen bei der ersten Anfrage mit dem führen. Und aus diesen Daten raus konnten wir Muster erkennen. Mit menschlichem Auge ganz einfach, wenn jetzt jemand sagt, ich komme auf Empfehlung, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, oder ich bin Bestandskunde, als wie jemand, der übers Internet eine Anfrage bei uns platziert. Aber diese einzelnen Muster übereinanderlegen, das geht mit dem menschlichen Verstand nicht, weil es dann zu komplex wird, und da setzen wir eben KI ein, dass wir diese Muster aus der Vergangenheit übereinanderlegen und darauf in die Zukunft prognostizieren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut.
Also es ist so sehr effiziente Spekulation, kann man im Grunde
so
sagen.
So würde ich sagen, genau. Trifft es gut, ja.
Jetzt kann man damit ja sehr viel und sehr gut diese ganzen stupiden Arbeitsschritte in jedem Betrieb im Grunde abarbeiten. Wie viel KI kann man denn jetzt im Allgemeinen im Handwerksbetrieb so im Maximum einsetzen?
Also natürlich entwickelt sich das brutal schnell weiter, und schwierig zu sagen, wo die Zukunft hingeht. Wenn wir Stand heute sind, würde ich sagen, in diesen ganzen Prozessschritten, die man so um die eigentliche handwerkliche Tätigkeit herum hat, würde ich sagen, kann man wahrscheinlich schon mittelfristig 50% automatisieren. Aber in der richtigen handwerklichen Arbeit, also in der Herstellung oder auf der Baustelle, schaut es sehr, sehr mager aus, weil da brauche ich am Schluss irgendwo die Handgriffe, die getan werden müssen, und das kann natürlich die KI aktuell noch nicht. Insofern sage ich, ist der Prozess gerade die Einsparung gerade so im Bürobereich recht groß, und vor allem, was wir immer drauf schauen, ist also diese Bullshit-Jobs wegbringen, also wo eh keiner Bock hat, irgendwelche Listen ausfüllen, irgendwas übertragen, irgendwelche Statistiken erfassen, lange Texte lesen und da irgendwie sich was anstreichen und seine Konsequenzen daraus ziehen, Ausschreibungen, hunderte von Seiten durchlesen, da hilft uns natürlich KI wahnsinnig gut und schnell, und so da voranzukommen, einfacher zu werden.
Würdest du sagen, es gibt das digitale bzw. das KI-Tool, das man in jedem Handwerksbetrieb einsetzen kann, um seine Prozesse zu optimieren, um seinen Umsatz zu steigern?
Also ich glaube, das ist so der Wunsch vieler Handwerker, dass es das Tool gibt, das mache ich drüber und so wie mit dem Zauberstab, und dann läuft das alles. Glaube ich nicht, dass es das gibt. Aber ich glaube, es gibt viele kleine Tools, die tägliche Arbeit erleichtern. Klar, natürlich so ein Large Language Model wie jetzt ChatGPT kann natürlich schon viel von Haus aus, und so zum Einstieg ist es bestimmt eines der besten Tools. Und ich finde den Microsoft Copilot ziemlich cool, weil der halt über diese ganze Microsoft 365 Welt einem da helfen kann. Also den feiere ich schon jeden Tag, allein was E-Mails beantworten betrifft. Also mittlerweile, wenn du mir eine E-Mail schickst, dann bekommst du 80% meiner Mails sind eigentlich von KI generiert, weil die lesen meine vergangenen Mails, wissen wie wir zwei, ob wir per Du sind, ob wir per Sie sind, und schreibt es in meinem Stil. Natürlich lese ich das nochmal, bevor ich es rausschicke, und korrigiere es gegebenenfalls, aber allein dieser ganze Prozess, der wird natürlich wahnsinnig beschleunigt. Und da sind jetzt im Moment auch so, wenn man sagt, dieses eine KI-Tool, da würde ich sagen, wenn du damit anfangen willst, draußen mach Copilot oder ChatGPT, da hast du den größten Mehrwert im Moment.
Wir haben jetzt ganz viel über deine Themen geredet, die für dich relevant sind, die du in deinem Unternehmen umsetzt, für die du hier auf der HeroCon bist. Abseits von KI, worauf freust du dich hier auf der HeroCon mit am meisten?
Ja gut, Netzwerken, also das ganz, ganz coole Thema, und das ist ja eigentlich irgendwie das Coole, dass wir über das Digitale, das ja eher sehr unpersönlich ist, eigentlich wieder hier zusammenfinden und uns persönlich austauschen. Und ich sage mal, das Beste ist irgendwo das Feierabendbier mit Kollegen, mit Gleichgesinnten, mit neuen Leuten und einfach Ideen mitzunehmen, und daraus speise ich ja immer so meine Energie, neue Sachen zu probieren. Man nimmt irgendwo was auf und sagt, geil, das möchte ich bei mir im Betrieb auch mal umsetzen, und da ist der Austausch eigentlich das Allerbeste. Natürlich auch spannende Vorträge, klar.
Dann hoffe ich, du kommst noch zu ganz viel Austausch heute, vor allem bei der Netzwerkparty. Da wirst du bestimmt auch dein kühles Feierabendbier kriegen. Und dann danke ich dir nochmal herzlich, dass du hier in unserem Wagen warst, und wünsche dir noch viel Spaß auf der HeroCon.
Ja, vielen, vielen Dank, euch auch.
Danke. Sie ist Influencerin, sie ist Model, viel wichtiger für uns ist, sie ist Anlagenmechanikerin im Bereich SHK und mittlerweile zweifache Buchautorin bei mir am mobilen Studio, Sandra Hunke. Danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du hattest heute schon zwei Auftritte. Mhm. Der eine Auftritt war bei Brush Ups fürs Image. Mhm. Wie Influencer das Handwerk für den Nachwuchs wieder cool machen. Wie kannst du als Influencerin bzw. Content Creatorin das Handwerk nach vorne bringen?
Indem ich authentisch meinen Beruf zeige. Also ich zeige Dinge, die mal nicht funktionieren. Ich zeige auch die fertigen Produkte. Also bei mir sieht man alles. Wenn man auf meinen Account ist, sieht man eine authentische Handwerkerin, die schöne Bäder baut, viel Freude daran hat und versuche, die anderen Leute mit meiner Handwerksliebe anzustecken. Das gelingt mir tatsächlich ganz gut.
Würdest du sagen, das gelingt dir ganz gut? Hast du konkrete Beispiele dafür?
Ja, ich habe konkrete Beispiele. Ich wachse natürlich, also da scheint ja irgendwas richtig zu machen. Da bin ich auch ganz dankbar drum. Aber natürlich in den Nachrichten. Also ich kriege so viel positives Feedback. Leute, die das richtig cool finden, dass ich das Handwerk präsentiere. Junge Leute, die ins Handwerk gegangen sind, weil sie es bei mir gesehen haben und inspiriert waren und das Handwerk gar nicht mehr auf dem Schirm hatten und sich dann erstmal damit befasst haben, weil man muss ja studieren, dass man was wird, ist ja so. Und das motiviert die jungen Leute einfach, wenn die sehen, Handwerk ist cool und Handwerk hat sich auch weiterentwickelt. Es ist nicht nur Staub, Dreck, Maurerkelle, Bier, sondern Handwerk ist viel mehr geworden.
Die Überzeugung fürs Handwerk zieht sich bei dir ja schon eine Weile. Darüber sprichst du auch in deinem neuen Buch. Mhm. Ich zeig euch, wo der Hammer hängt. Hast du für unsere Hörer vielleicht einen kleinen Einblick?
Ich habe einen kleinen Einblick. Also es geht in dem Buch um mein Leben, wie ich ins Handwerk gefunden habe, was das Handwerk für mich bedeutet. Ganz großes Thema natürlich auch Gleichberechtigung im Handwerk. Ich erzähle Geschichten, dass ich es nicht so einfach hatte, weder in der Schule. Also ich habe nie in das System gepasst. Ich war eine Außenseiterin. Mir wird gesagt, aus mir wird nie was. Jetzt stehe ich hier mit dir, Handwerkradio.
Ne? Mach, was könnte man mehr wollen?
Ja, ist so. Ich will mit dem Buch einfach den Leuten da draußen zeigen, du kannst das, du musst einfach nur dein Talent finden, finde deinen Weg. Und es ist ein Mutmacherbuch für Leute da draußen, die gerade nicht wissen, wo die Reise hingehen soll. Und ich kann dir versprechen, wenn die dieses Buch gelesen haben, haben die so viel Motivation und so viel Stärke bekommen, bin ich mir ganz sicher, dass die genau wissen, okay, jetzt packe ich es an, das will ich jetzt werden und ich packe jetzt mein Leben an, es ist scheißegal, was die anderen sagen, sondern ich ziehe mein Ding jetzt durch. Ganz großes Thema Gleichberechtigung, habe auch meine Rabauken damit reingenommen, sie erzählen ihre Geschichten, positive Dinge in Handwerk, die sie erlebt haben, aber auch negative Dinge in Handwerk, die sie erlebt haben, was auch nochmal zeigt, wie wichtig das Thema Gleichberechtigung ist, weiter darüber zu sprechen, auch wenn es manchen nervt.
Das ist schon angesprochen im Grunde, teilweise deine Motivation, Mut dazu zu haben, ins Handwerk zu gehen, beziehungsweise junge Leute dazu, junge Frauen dazu zu begeistern, ins Handwerk zu gehen. Ist das konkret dein Ziel mit diesem Buch?
Ja, auf jeden Fall ist das schon mein Fokus, dass ich junge Frauen motiviere, ins Handwerk zu gehen, ganz klar. Aber darüber hinaus, wie ich gerade schon erwähnt habe, auch junge Leute, die nicht wissen, wo die Reise hingehen soll. Es werden nicht alle ins Handwerk gehen mit diesem Buch, aber ich weiß, es werden alle wirklich Mut haben und Selbstbewusstsein haben. Ich bin mir da ganz, ganz, ganz sicher.
Du schreibst in einem Buch von deinem steinigen Weg ins Handwerk, der nicht immer einfach war. Hat sich aus deiner Sicht für Frauen im Handwerk schon was verbessert?
Also es ist auf jeden Fall ein Umdenken da. 2012 habe ich damals meine Ausbildung begonnen und war das einzige Mädel in der Klasse. Musste mich im Sportunterricht in der Besenkammer umziehen, weil ich ja als einziges Mädel nicht so eine große Kabine für mich ordern konnte, weil die Jungs waren ja mehr. Ich glaube, das würde sich in der heutigen Zeit keiner mehr trauen, das zu tun. Deswegen ist da schon, es ist eine Bewegung da und es ist auch gut so, aber es ist noch viel zu tun.
Du schreibst außerdem, dass du Erfahrungen mit Abwertung und Kritik von sowohl Kunden als auch Kollegen gemacht hast. Was hat dir dabei geholfen, weiter an dich zu glauben?
Mir hat geholfen, weiter an mich zu glauben, meine Familie. Also ich hatte immer den Rückhalt von meiner Familie. Ich hatte meinen Mann dann damals kennengelernt. Der hat immer was Besonderes gesehen. Er hat gesagt, hey, du kannst viel mehr und mach das auf Instagram, zeig das, was du kannst. Also einfach mein enges Umfeld, das ist ganz wichtig und das ist immer noch mein Anker.
Du bist jetzt sehr erfolgreich auf Instagram und als Model, hast demnach, sagen wir, ein gewisses Standing in der Öffentlichkeit. Hast du heute noch mit Vorurteilen zu kämpfen?
Ach, tagtäglich. Also tagtäglich. Ich habe wirklich tagtäglich einen Kunden dabei, die Tür aufmachen, ach, mit einer Frau habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Die meinen das nicht böse, aber es, wenn du es 13 Jahre hörst, dann denkst du, oh, wann kommen wir denn da an, wann kommen wir denn dort an, dass einfach gar nicht darüber gesprochen wird, sondern, ach super, ja, sie wollen meine Toilette anbringen, super, kommen sie rein, ich zeige ihnen, wo das Badezimmer ist, viel Erfolg, wenn sie irgendwas brauchen, Kaffee, Kekse, whatever, dann bin ich da. Aber man muss sich tagtäglich immer noch beweisen, es ist leider so, manchmal nervig, aber es gibt Tage, da ist es nervig, aber ansonsten ist es halt das tägliche Brot leider.
Was würdest du denn sagen, dass Frauen im Handwerk aktuell am meisten brauchen?
Frauen im Handwerk brauchen Anerkennung. Dem muss gezeigt werden, dass es Firmen gibt, denen es egal ist, ob weiblich oder männlich. Da gibt es genügend von, die einfach die Stärke einer Frau zu schätzen wissen und das auch einsetzen. Ich mache zum Beispiel super viel Spülkästenreparatur, weil die Männer gar nicht mit ihren Pranken da reinkommen. Gut, du hast jetzt zarte Hände, aber meine Kollegen, ne, das mache ich meistens. Ist doch super, alles gut. Wir ergänzen uns doch toll.
Wir hatten es vorhin schon kurz angerissen, Kritik von Kollegen. Glaubst du, dass Männer im Handwerk einfach manchmal ein Ego-Problem haben oder vielleicht auch einfach Angst vor starken bzw. kompetenten Frauen haben?
Ich glaube, Männer, die damit ein Problem haben, dass eine Frau im Handwerk ist, haben schon ein Ego-Problem. Also ich glaube schon. Und ich werde es nie verstehen, wieso. Weil ich will ihnen ja keinen Job wegnehmen. Ich stehe ja nicht hier und sage, ich bin genauso stark wie du. Ich kann das Gleiche tragen, weil ich habe jetzt so ein Kreuz. Will ich gar nicht. Will ich gar nicht. Und bin ich auch genetisch überhaupt gar nicht veranlagt, das zu können. Aber wir ergänzen uns doch super. Arbeite doch mit mir auf Augenhöhe zusammen. Wir sind ein gutes Team. Wir können super viel erreichen zusammen. Ich habe meine positiven Eigenschaften, du deine. Und gemeinsam bauen wir hier jetzt ein cooles Bad.
Ja. Ich glaube, da haben wir zwar leider noch einen weiten Weg vor uns, aber ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich danke dir für deine Zeit.
Gerne.
Und für die tollen Eindrücke und wünsche dir viel Erfolg mit deinem Buch.
Dankeschön.
Er ist Gründer und CEO von Hero Software, er ist im Grunde für uns hier auf der HeroCon heute Gastgeber, kann man so sagen. Er ist mittlerweile Hannoveraner, er ist Dr. Michael Kessler, aber ich glaube, wir sind beim Du.
Sehr gerne, ja.
Moin Michi, Michael, Entschuldigung.
Auch beides okay.
Moin Michael. Schön, dass du da bist bei uns am Studio.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Hero Software, das Unternehmen gibt es seit 2020, wenn ich es richtig gelesen habe. Da seid ihr durchgestartet. Du bist einer der beiden Gründer. Woher kommt die Idee, eine Softwarelösung für das Handwerk zu kreieren?
Genau, vielleicht als kleine sag ich mal, Ergänzung. Wir machen seit ungefähr 2019, 2020 Software. Mhm. Das Unternehmen ist schon ein bisschen älter, gibt es seit 2013. Okay. Und das ist aber auch die Antwort auf deine Frage, wie kommen wir überhaupt dazu? Wir haben vorher so ein Vermittlungs- und Beratungsportal gebaut, das heißt Energieheld. Mhm. Und mittlerweile haben wir das nicht mehr, sondern verkauft. Aber da sind wir in den Handwerkermarkt so eingestiegen und haben letztendlich bei Hausbesitzern ein, zwei Familienhäuser, die einen Wunsch hatten, energetisch zu modernisieren, haben wir die ganzheitlich beraten zu Finanzierung, zu Förderung, zu auch Technologie. Und unser Versprechen war, wir finden ja auch den richtigen Handwerker. Das heißt, diese Projekte haben wir dem Handwerker übergeben dann. Und im Erfolgsfall, wenn die es erfolgreich umgesetzt haben, dann haben die uns eine Provision gezahlt. Und im Rahmen dieses Business ist uns halt aufgefallen, okay, vielleicht sind neue Aufträge in Deutschland für Handwerker in einigen Branchen zumindest, SAK gehört dazu, aber auch Dachdecker zum Beispiel, nicht so heißeste Angebot für die, weil sie grundsätzlich gut gefüllte Auftragsbücher haben. Uns aber aufgefallen, dass sie nicht sonderlich effizient arbeiten, zumindest nicht alle Bereiche, die administrativen vor allem. Und das war dann der Grund, wie wir sozusagen erstens sozusagen in diesen Handwerker-Software-Markt eingestiegen sind. Und jetzt bauen wir eben seit genau circa 6 Jahren eine Cloud-Lösung für Handwerker aller Gewerke.
Sehr spannend auf alle Fälle. Hast du denn selbst abseits davon Handwerksbezug?
Nein, also weder meine Familie noch irgendwie im engeren Familienkreis sozusagen hat irgendwie einen handwerklichen Betrieb. Ich habe selber Ingenieurwesen studiert, fand immer erneuerbare Energien super, super spannendes Thema. Energieeffizienz, also das ist so eher der Einstiegspunkt oder Grund, warum wir uns grundsätzlich so um Gebäudemodernisierung gekümmert haben oder weiterhin auch kümmern, indirekt mittlerweile. Ja. Aber wir wollen eben Betriebe genau erfolgreich machen, effizient machen und letztendlich ist das sozusagen auch in Deutschland immer noch so eine, sag ich mal, Bottleneck, dass genau die energetische Gebäudemodernisierung vorangeht.
Du bist jetzt natürlich Geschäftsführer von einem Softwareunternehmen. Ich als jemand, der selbst viel Berührungspunkte mit digitalen Lösungen hat, stelle mir daher die Frage, was ist dir persönlich denn wichtiger? Eine schöne UI oder Funktionalität?
Die kannst du ja fast nicht mit entweder oder beantworten, meiner Meinung nach. Ne? Also ich glaube, du brauchst ein gewisses tiefes Feature-Set und die Funktionalität musst du haben. Du musst auch konfigurierbar sein, meiner Meinung nach, um die beste Lösung anbieten zu können. Du musst Schnittstellen haben, so das ist so ein bisschen die langweiligen Sachen. Wir investieren aber in der Tat auch viel in UI, UX. Ich glaube, da wird sich in nächster Zeit viel ändern, so die Art und Weise, wie Handwerksbetriebe, auch vielleicht andere Branchen generell irgendwie Software-Eingaben tätigen. Ne? Aber weiterhin ist das bei uns ein sehr relevanter, großer Punkt. Also ich kann dir sagen, beides super wichtig.
Das glaube ich gerne. Jetzt sind wir ja natürlich auf der HeroCon. Es geht um Handwerker, es geht um Digitalisierung, es geht sehr viel um KI. Setzt ihr bei euch im Unternehmen KI ein?
Ja, das machen wir. Ist so ein bisschen gerade sehr viel Neues, würde ich ja auf Neudeutsch sagen. Ja. Sozusagen sehr viel Hype, sehr viel, ich nenne es so ein bisschen Adoption-Hype. Aber wir merken natürlich schon, dass wir auch bei uns selbst im Unternehmen viele, viele Prozesse haben, wo mittlerweile die Technologie das viel, viel besser macht als wir. Also ein Beispiel, Product Discovery. Wir sprechen viel mit Kunden, wir zeichnen dann die Gespräche auf, ne? Wir transkribieren das, alles mit Zustimmung unserer Kunden. Aber dann das Ganze zusammenzufassen, zu analysieren in großen Datenmengen, das kann KI einfach besser als Menschen. Das sind dann mit, genau, was wir vorher dann vielleicht irgendwie durchlesen, Zusammenfassung irgendwie 2-3 Stunden gedauert hat, ist ein Knopfdruck und dann 30 Sekunden und dann hast du eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Übersicht und das hilft uns zum Beispiel bei Entscheidungen im Produkt schon sehr. Und rundherum gibt es ganz, ganz viele Prozesse, wo du halt Assistenten bauen kannst. Je Abteilung ist das unterschiedlich, aber da wird ganz, ganz, ganz viel passieren in den nächsten 6 Monaten. Aber auch bei sehr vielen Unternehmen, ne, sind wir jetzt nicht herausragend in irgendeiner Form. Das ist, glaube ich, Verpflichtung von jedem Unternehmen, von jedem Einzelnen da, sich weiterzubilden, das wirklich anzuwenden. Manchmal ist es schwierig, weil man so in Arbeit ja auch, sag ich mal, vielleicht ertrinkt oder so, so viel zu tun hat, muss ich eigentlich, das ist das Schwierigste, Zeit nehmen sozusagen und erstmal ein bisschen weniger seine Sachen erledigen, um dann danach das besser und schneller zu können.
Gehen wir mal anständig über zum Event, auf dem wir uns gestern und heute befinden. Der erste Tag ist schon rum. Hast du ein Zwischenfazit?
Also ich spüre eine krasse Energie. Mhm. Also mit allen, die wir gesprochen haben, die haben richtig Bock drauf. Jetzt war ich natürlich auch nicht selber in jedem Workshop drin, aber die sind die meisten ausgebucht. Und ich glaube, das ist auch so dieses Kernversprechen, das wir haben, dass man wirklich da mit den Praktikern, auch die Vortragenden, die Speaker, das sind alles Handwerksbetriebe, die das quasi am eigenen Leib erleben, wie man da vielleicht Transformation hinbekommt. Und das ist für mich so die erste Erkenntnis, dieses direkte 1:1 mit Leuten sprechen wirklich. Das ist, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, das zu beobachten, dass das passiert. Und klar, auch KI-Workshops sind alle ausgebucht. Da ist eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Das merken alle. Die meisten Betriebe, die ich kenne, haben halt das Problem, ein bisschen weniger sagen betriebswirtschaftlich, dass sie am Ende des Monats kein Geld mehr haben, sondern eher, dass sie halt sehr, sehr viele Arbeitsstunden investieren. Und das ist ja eine, sag ich mal, Lösungsmöglichkeit, da voranzukommen.
Ihr habt das Event ja in 9 Monaten auf die Beine gestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Es muss doch ein Heidenstress gewesen sein. Also wie habt ihr das so schnell und neben dem Tagesgeschäft vor allem geschafft?
Also ich für mich persönlich war es nicht so stressig. Ich hatte ein fantastisches Team, auch mein Co-Gründer Philipp war da ein bisschen näher dran, aber auch für ihn war es, glaube ich, relativ entspannt. Also der Hauptstress lag bei Lara, Lia, Niklas, bei dem Team, das sozusagen hauptamtlich vorangetrieben hat. Ich glaube, die sind auch ganz happy. Gestern Abend ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Stresspegel runtergegangen bei ihnen, weil sie gemerkt haben, dass das echt ein gutes Event ist. Das heißt, wir haben versucht, das musst du, glaube ich, auch machen im Unternehmen, auch wenig Ablenkung für andere Abteilungen, ne? Weil wir natürlich auch Kernprozesse haben und ganz normal unsere Software weiterentwickeln und an Kunden sozusagen vertreiben. Das heißt, es war so ein bisschen abgeschottet, das Team, aber war schon viel Arbeit. Muss wahrscheinlich Niklas fragen, wie stressig für ihn die Phase war.
Jetzt bist du natürlich nicht nur Veranstalter, sondern warst auch Teil von einem Workshop.
Einen Workshop habe ich auch mit begleiten
dürfen. Und zwar Mitarbeiterbindung 4.0. Gesundheitsvorsorge als Schlüssel zur Mitarbeiterzufriedenheit. Wie genau sorgst du dafür, dass deine Mitarbeiter im Grunde zufrieden bleiben und zufrieden sind?
Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass du klar die Erwartungshaltung kommunizierst, schon beim Hiring. Also was macht dich als Unternehmen aus? Was sind vielleicht Vor- und Nachteile auch bei einem Unternehmen wie Hero? Das ist super wichtig. Und dann offene Kommunikation und Strukturen einführen, dass alle ziemlich klar wissen, so, das ist mein Karrierepfad, das kann ich erreichen, das kann ich vielleicht nicht erreichen, so funktioniert das überhaupt. Also klar Kommunikation und Erwartungshaltung klar machen, also wir sind ein ambitioniertes Unternehmen. Es gibt auch Leute, die vielleicht im anderen Setup glücklicher werden als bei uns. Manchen passt das perfekt, wie das bei uns funktioniert und da muss man eben schon wenn man Leute einstellt, gucken, dass man das denen sehr, sehr klar sagt, was sie zu erwarten haben, weil da hast du eine gute Chance, dass die happy sind und wir happy sind. Ja. Und allgemein haben wir natürlich ein Team, People and Culture Team, die sich da um alle Belange kümmern. Ne? Und das ist dann ein breites Spektrum, was wir anbieten. Wir versuchen natürlich sehr gute Gehälter zu zahlen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Aber klar, mittlerweile so ein bisschen Hybrid- und Remote-Setup, da sieht man sich auch nicht jeden Tag. Wir versuchen die Mitarbeiter zusammenzubringen. Wir zahlen denen Anreise per Bahn und Hotel, wenn die ins Büro kommen, sozusagen. Das machen die dann pro Department. Machen Team-Events, also wir investieren sehr, sehr viel, damit wir da gemeinsam sozusagen Energie entwickeln und hören gut zu und schauen, dass die allermeisten happy sind.
Sehr schön. Jetzt nochmal ganz kurz zur Location. Ihr kommt ja eigentlich aus Hannover. Warum der Signal Iduna Park in Dortmund?
Ich glaube, das hat so ein bisschen auch eine persönliche Begründung. Ja. Niklas ist großer BVB-Fan, sein Bruder arbeitet hier auch beim BVB und wir haben mal Richtung Sportsponsoring uns letztes Jahr umgeschaut, hat ein paar Gespräche auch mit dem BVB. Ein richtiges Sponsoring-Paket konnte man sich nicht leisten, war zu teuer. Aber wir haben uns hier die Location angeguckt, die Niklas natürlich sehr gut kennt und ich war auch ein, zwei Mal hier. Und in der Tat ist es ein Setup, das wir hier vorfinden, das sozusagen wie gemacht ist für so ein Event. Ne, du hast so separate Räume, Workshop-Räume, du hast eine große Area mit Catering, du hast große Flächen für eine Bühne, du hast sehr viel Digitalmöglichkeiten, um zu kommunizieren rund ums Stadion. Und alle anderen Locations, die wir uns angeguckt haben, vielleicht auch Messehallen und so, da musst du halt sehr, sehr, sehr viel umbauen. Und am Ende war es, glaube ich, dann sogar auch preislich mit das attraktivste Angebot, das wir da auf dem Tisch hatten.
Dann vielleicht abschließend noch, können wir uns auf eine zweite HeroConf freuen? Kannst du uns da einen Ausblick geben?
Also Niklas hat gesagt, zum Ende des heutigen Tages beim Closing, bis dahin dürfen Philipp und ich ein Veto einlegen, aber was nächstes Jahr wieder machen. Im Moment spricht alles dafür, dass es 2026 wir uns wieder hier zusammenfinden. Wir werden ein paar Sachen mitnehmen, die vielleicht nicht so gut geklappt haben, wo noch Verbesserungspotenzial sind. Das sind wir uns selbst schuldig und, glaube ich, allen, die hier sind. Wir werden alle Leute befragen, was auch gut und was schlecht war. Und dann hoffen wir, dass wir es nächstes Jahr in gleicher und im besten Fall besserer Form wiederholen. Ich glaube, die Meister hatten sehr viel Spaß. Das ist ein Kernelement, das auch wichtig ist, und die meisten haben auch sehr viel mitgenommen. Genau, und dann im besten Fall sehen wir uns nächstes Jahr wieder.
Dann hoffentlich 2026 wieder hier und auch mit dem Handwerkerradio am Start.
Absolut, ihr seid eingeladen.
Vielen Dank. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, dass du hier bei uns am Stand, am Wagen vorbeigeguckt hast, und wünsche dir noch viel Spaß und einen schönen Tag.
Danke, Jannik. Euch danke auch. Mir. Vielen Dank.
An dieser Stelle ein kleiner Zwischenschub aus dem Studio, denn mittlerweile ist angekündigt worden, dass die HeroCon in die zweite Runde geht. Der nächste Termin ist der 12. und 13. Juni 2026. Also haltet euch bereit und wir sehen uns dort. Und jetzt geht's weiter.
Er ist Dachdeckermeister, er ist Geschäftsführer der Overdach GmbH aus Kerpen und er ist hier auf der HeroCon als Speaker, vor allem für Fachkräftegewinnung. Oliver Oetgen bei mir am mobilen Studio. Danke, dass du da bist, Oliver.
Ja, hi Jannik.
Wie schon gesagt, du bist hier als Speaker unter anderem bei einem Q&A und ich glaube ein Workshop.
Ja, ich habe einen Vortrag gestern gehabt auf der Hauptbühne.
Ja, genau. Ja, ja. Vortrag zu Fachkräfte finden und binden.
Genau.
Ist eine große Herausforderung im Handwerk schon seit Jahren. Wie genau geht man denn am besten vor, Fachkräfte heutzutage zu finden?
Wie man vorgeht, also ich sag mal, wir müssen im Handwerk einfach in die Sichtbarkeit. Ne? Also das ist das A und O, das heißt, ein Handwerksbetrieb braucht ein Gesicht. Und das Gesicht ist in der Regel die Inhaberin, der Inhaber. Und diese Rolle müssen wir halt wahrnehmen und viel mehr wahrnehmen, als wir es bisher getan haben. Denn wir sind nicht Starbucks, wir sind nicht ein anderer großer Konzern mit einem Namen, der von alleine zieht, sondern wir sind halt kleine Einheiten in dem Fall und müssen halt ein Gesicht da sein, also ein Gesicht sein. Und vor allen Dingen müssen die Leute einfach wissen, dass es uns gibt und auch, wie wir dann eben halt als Inhaberin und Inhaber auch ticken. Ja, das ist auch ganz wichtig. Und deswegen ist es halt es geht gar nicht anders, eine Unerlässlichkeit im Endeffekt, dass wir eben halt lokal in den Veranstaltungen oder bei Jobbörsen, in den Schulen und so weiter aktiv sind. Auf der anderen Seite aber natürlich den Weg der Social Media natürlich eingehen, denn damit erreichen wir schnell Reichweite. Wir erreichen Menschen, die wir vielleicht so auf der Straße in Anführungsstrichen nicht erreichen können. Wir können mit einfachsten Mitteln anfangen. Wir brauchen keine hochprofessionellen Sachen. Also ich bin da anderer Meinung als viele der Experten da draußen. Ich bin der Meinung, wir müssen erstmal stattfinden. Und wenn wir stattfinden und das funktioniert hat, können wir dann an der Qualität arbeiten. Wenn wir sagen, wir müssen direkt mit höchster Qualität raus, habe ich eine Riesenhürde geschaffen. Also reicht es mal, ein Foto mal anzufangen. Und desto mehr wir uns dann trauen, mal ein Video zu machen auf den Baustellen oder an den Arbeiten, wo wir dran sind. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich mal selber in diese Kamera reinzusprechen und dann über den Alltag zu sprechen, das Unternehmen zu zeigen, die Baustellen, die Arbeiten zu zeigen und so weiter. Das sind die wichtigen Sachen, also Sichtbarkeit.
Stichwort Sichtbarkeit gleich nochmal. Es ist ja schon ein bisschen, ist für mich jetzt nicht so ganz verständlich, da man ja eigentlich sagen muss, ohne Handwerk in der Gesellschaft läuft nichts. Überall sind Handwerker und Handwerk ist überall. Warum haben die Leute das nicht auf dem Schirm?
Oh, da können wir jetzt die nächste halbe Stunde drüber sprechen. Also versuche ich mal knapp zu halten. Also das Handwerk, also wir haben gerade über Sichtbarkeit gesprochen, wie du schon gesagt hast, Stichwort genau. Wir sind kleine Einheiten. Ja, und gerade weil wir kleine Einheiten sind, ist uns vielleicht häufig unsere Bedeutung einfach gar nicht bewusst. So. Und wir dürfen das immer wieder wiederholen. Wir sind größer als Mercedes, wir sind größer als VW, wir sind die Wirtschaftsmacht in Deutschland. Und ohne uns gibt es nichts. Keine Digitalisierung, keine Energiewende und Instandsetzung von all dem, was in der Infrastruktur ist. Ohne uns gibt es das alles nicht. Und wir dürfen in ein anderes Selbstverständnis an der Stelle kommen. Und zwar, normalerweise müssten wir alle, auch wenn wir sind ja kleine Einheiten, aber trotzdem müssten wir alle beim Bundeskanzler am Tisch sitzen. Weil wir sind die Leistungsträger. Auf unseren Schultern lastet im Grunde alles. So, und da sitzt aber dann in der Regel der Mercedes-Chef, der VW-Chef und so weiter. Oder Chefin, ich weiß gar nicht, wer da jetzt gerade an der Spitze ist. Und uns steht das eigentlich zu. Jetzt sind wir gut vertreten. Also wir sind natürlich durch den Zentralverband und durch die Kammern und so weiter sehr gut vertreten. Und da wird ja extrem gute Arbeit auch geleistet. Aber trotzdem haben wir in den Unternehmen, in uns selber noch nicht diese Strahlkraft, die wir eigentlich haben dürfen. Ne? Erstmal dieses Selbstverständnis, diese breite Brust, die wir haben dürfen, aber dann auch dieses Selbstverständnis wirklich nach außen zu tragen. Den Sinn unserer Tätigkeit einfach nochmal größer zu sehen, auch an der Stelle. Wir machen ja nicht nur einen Drach, wir machen ja nicht nur eine Straße oder so, sondern wir sorgen ja für Lebensräume, wir sorgen für Arbeitsräume, wir sorgen dafür, dass der Verkehr fließt und so weiter. Also wir machen ja wichtige, große Dinge, aber wir sehen es selber nicht. Und wenn wir es selber nicht sehen, können wir nicht von anderen erwarten, dass sie uns eben halt in der Art und Weise wahrnehmen, wie es uns eigentlich zusteht. Ja, und das ist so eine, da ist eine Verkettung einfach von ganz vielen Themen. Deswegen habe ich gerade versucht, es kurz zu halten. Also da könnte ich es noch meilenweit ausholen. Aber wir selber müssen strahlen. Und wenn wir selber strahlen, dann können wir von den anderen erwarten, dass sie das verstehen und auch mit uns quasi leben.
Wir nehmen jetzt einfach mal den Bogen über das Thema Sichtbarkeit.
Ja, klar.
Da machst du ja auch viel Arbeit, muss man sagen. Und vor allem in Bezug auf sich selbst kritisch mit sich auseinandersetzen, auch mal Probleme ansprechen. Vielleicht auch Dinge, die Leute nicht so gerne hören in ihrem Alltag. Denn du produzierst die Fails Night,
ja,
bei denen man über seine Fehler mal spricht und die auch aufarbeitet.
Genau.
Wie bist du dazu gekommen?
Ja, am Ende geht es für mich immer in dem, was ich generell tue, eigentlich um Mehrwerte zu schaffen für Einzelpersonen, Einheiten. Aber am Ende des Tages ist mein Ziel ja eigentlich viel mehr, an der Gesamtstruktur mitzuarbeiten und das zu tun, was ich von meiner Seite aus leisten kann. Und natürlich kommen da auch immer glückliche Themen zusammen. Ich habe mit jemandem bei meiner anderen Sendung Handwerk spricht ein Interview geführt. Das ist übrigens der Gastgeber jetzt auch der Veranstaltung, das ist der Uli Kanzinger. Und er sagte dann im Rahmen dieses Interviews oder nach dem Interview zu mir, hör mal, wenn du mal eine Idee hast, du weißt ja, ich bin ausgestattet, ne? Du kannst gerne zu mir kommen, dann reden wir drüber und dann machen wir da, können wir ein Format bei mir machen. Ne? So war der Anfang. Und dann bin ich genau mit diesen Gedanken dann quasi nach Hause gefahren und hatte innerhalb von, ich weiß gar nicht, 14 Tagen oder so, habe ich dann den Uli dann wieder angerufen und gesagt, hör mal, ich habe eine Idee. Lass uns doch mal bitte dieses Thema Fehlerkultur aufgreifen. Mhm. Wir kennen ja alle dieses Thema Fuck-Up-Nights. Und lass uns das doch mal nehmen und lass uns da mal mit Gedanken mal spielen, wenn wir das fürs Handwerk machen würden. Dann waren wir uns einig, dass gerade das Thema Fehlerkultur im Handwerk extrem schwierig ist und dass es unter Umständen dazu kommen könnte, dass wir eben halt nicht die großen Schritte dahin kriegen und dass wir nicht die Leute dahin kriegen, die wir brauchen. Und dass vielleicht auch so eine Skepsis da ist, die auch größer vielleicht ist als in anderen Bereichen. So, und am Ende war es ein spannender Weg bis zum ersten Termin. Das war ein Mega-Coaching einfach. Ne? Also da waren wirklich alle Punkte drin und da waren viel Inspiration drin. Beim zweiten Mal war es dann schon ein bisschen schwieriger, die Leute zusammenzukriegen. Aber jetzt beim dritten Mal, also wir sind ja jetzt im Juni, ist die dritte Fails Night, jetzt haben wir auf einmal Auswahl. Das heißt, wir haben jetzt so diesen Knoten einmal durchbrochen. Die Leute haben verstanden, wie es funktioniert. Das heißt, wir gehen einmal so richtig in die Tiefe, so richtig so in die... Wir ziehen uns quasi selber einmal im Rahmen dieses Vortrages durch den Dreck. Ja, so muss man es ja sehen. Aber wir beschreiben dann auch, und darauf, das ist ja dann auch der Punkt, wie wir dann wieder rausgekommen sind.
Dann hoffen wir, dass der Diskurs auf jeden Fall in Zukunft weitergeht und sich mehr Leute trauen, auch offen über ihre Probleme, über ihre vielleicht Fehler zu reden und diese aufzuarbeiten. Ja. Und schon angesprochen hast, du freust dich weiterhin drauf. Wir freuen uns natürlich auch hier auf der HeroCon zu sein. Darüber müssen wir jetzt natürlich auch noch ganz, ganz kurz sprechen.
Müssen nicht, wir dürfen.
Wir dürfen. Wie fandst du es bisher? Was ist dein Fazit?
Ich finde... wir brauchen mindestens noch zwei Veranstaltungen der Art. Wir haben ja im Frühjahr eine gehabt, wir haben jetzt im zweiten Halbquartal eine, wir im dritten, vierten fehlt uns noch eine Veranstaltung der Art. Hier ist ein super Spirit, die Leute, die hier sind, die sind alle motiviert, die haben alle Bock, die wollen alle, jeder geht hier in den Austausch, hier finden so viele Gespräche statt, selbst wenn man nicht im Publikum irgendwo ist, sondern man sieht die Leute auch beim Essen so angeregt diskutieren und Lösungen entwickeln, Austausch und so weiter und so fort. Es ist einfach mega. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, diese Veranstaltung für eine Erstveranstaltung, die jetzt hier quasi auf einer grünen Wiese quasi entwickelt worden ist, ist das natürlich herausragend, was hier geboten wird. Also das ist der Wahnsinn. Es sind so viele Leute hier, die im Handwerk so viel geben und wirklich Beiträge leisten können, die sind quasi alle hier. Also ich glaube, wir können an der Hand abzählen, wer jetzt nicht da ist, weil irgendwie aus anderen terminischen Gründen dann wahrscheinlich in Deutschland noch andere Veranstaltungen gibt, gefühlt. Ne? Und deswegen gibt es irgendwie 5 Leute, die nicht da sind, die in irgendeiner Form ein Gesicht für das Handwerk auch sind. Es ist wirklich themenmäßig, besetzungsmäßig, technisch, Verpflegung, Location. Es ist alles auf dem höchsten Standard. Vor
allem die Verpflegung.
Ja, definitiv. Und es ist wirklich mega, mega, mega. Und ich habe jetzt eben ja in der Q&A war dann auch eine Frage in die Richtung, was man vielleicht noch einbringen könnte oder was noch so ein Punkt wäre. Und ich habe mich eben mit meinem Kumpel in Bern unterhalten und da sagt er immer, so ein paar junge Leute fehlen noch. So, das ist so das Einzige. Und da habe ich gesagt, ja, hast du recht. Habe ich gar nicht gesehen, habe ich nicht wahrgenommen, so in meinem Tunnel. Und da ist mir spontan so die Idee gekommen, wir partizipieren ja alle davon, dass das Handwerk funktioniert. Heißt also inklusive Versicherung, Banken, Logistik, dann die Hersteller, die Industrie, die Händler. Vielleicht müssen wir irgendwie gemeinsam eine Institution entwickeln, wo wir genau diese Veranstaltung, wie sie hier sind, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geld ausstatten, weil wir ja alle das Problem kriegen, weniger Leute im Handwerk, weniger Umsatz in der ganzen Kette, deswegen ja auch weniger Personal, was gebraucht wird in der ganzen Kette. Also ist ja alleine auch vom Selbsterhaltungskurs, müssten wir eigentlich schon daran denken, wäre es doch gut, wenn wir viel mehr Geld zusammentun würden, wenn wir vielleicht die Preise gerade für Jungmeisterinnen und Jungmeister nochmal anders bewerten könnten. Das heißt, wenn wir gezielt diese Preise oder die Eintrittskarten dann subventionieren. Mhm. Denn die jungen Leute sind die Zukunft des Handwerks. Und was wir ja für eine Hürde haben, ist ja dieses sich verändern wollen und dann lernen wollen oder einen Mehrwert die so einer Veranstaltung zu erkennen, weil die Menschen, die ja hier sind, sind ja schon am Weg.
Ja.
Wir brauchen ja die Menschen, die nicht hier sind. Ne, die einen Handwerksbetrieb haben und sagen, ja, das ist Quatsch, das brauche ich jetzt nicht. Und deswegen ist vielleicht so die Idee, viel mehr junge Menschen mit den Kammern zusammen, die umliegend hier sind, Jungmeisterinnen, Jungmeister noch da zu aktivieren, vielleicht zu Vorzugskonditionen, ich weiß nicht, inwiefern man da wie viel subventionieren kann, aber vielleicht ist das nochmal ein Weg, um 200, 300, 400 Jungmeisterinnen, Meister aus der Gegend dann hier nochmal dazu zu kriegen, weil die sind die Zukunft und wenn die verstehen, wie wertvoll diese Impulse sind, die sie hier kriegen können, sind sie vielleicht dann auch in 1, 2, 3 Jahren dann, wenn der Betrieb dann eben halt schon auf einem hohen Level ja gestartet ist, weil sie ja schon hier waren und eben halt das ganze Wissen eben halt haben, vielleicht sind sie dann offener für eine Veränderungskultur, für eine Haltung, für Fortbildung und so weiter, als wie wir es jetzt im Standard im Handwerk erleben.
Dann hoffen wir, dass sich da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einiges entwickelt und dass wir mehr junge Leute auf diese Events bekommen, damit wir die mitnehmen und im Handwerk festigen können.
Ganz kurzer Einwurf noch. Wir wollen neben den jungen Leuten natürlich auch die Leute haben, die nicht auf diese Veranstaltung gehen. Das ist für mich auch persönlich total wichtig und deswegen machen auch viele in unseren Kreisen das, was sie tun, so wie ihr ja auch.
Ja, dann danke ich dir vielmals für das Gespräch. Hat unglaublich viel Spaß gemacht und wünsche dir noch einen schönen Tag hier auf der HeroCon.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Wünsche ich auch. Viel Spaß.
Sehr gefreut. Ciao.
Dankeschön. Bis bald. Ciao.
Sie ist Schornsteinfegermeisterin. Sie ist Speakerin hier auf der HeroCon und Moderatorin. Sie ist Vanessa Bilo hier bei mir am mobilen Studio. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Du hast gestern zum Auftakt schon moderiert und moderierst heute noch den Startup-Pitch. Jetzt bist du zwar die Moderatorin, aber ich würde dich trotzdem gerne fragen, was denkst du denn macht ein gutes Startup aus?
Innovation, Kreativität und ganz viel Lust an dem, was man macht, dass man auch wirklich dahinter steht und dafür brennt, weil ich glaube, nur wenn man das selber lebt, dann kann man es auch anderen irgendwie zeigen und präsentieren.
Was glaubst du denn, wo können wir im Handwerk noch mehr Innovation reinbringen?
Ich glaube, wir sind hier schon auf der Messe, auf der HeroCon absolut gut unterwegs, weil die ganze Geschichte Digitalisierung und KI ist natürlich in aller Munde und für gerade uns HandwerkerInnen gar nicht so greifbar. Wir haben das bis dato, glaube ich, noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt und deswegen sollten wir jetzt mal so langsam Vollgas geben, weil man kann sich davor nicht verschließen und es bietet einem so viele Möglichkeiten. Das durfte ich jetzt auch die letzten Tage aus den ganzen Keynotes mitnehmen.
Du bist ja Schornsteinfegermeisterin. Wendet ihr bei euch bei der Arbeit schon KI an?
Ich arbeite nebenbei als Dozentin und im Prüfungsausschuss und ich nutze tatsächlich KI sehr viel, um meinen Unterricht vorzubereiten. Okay. Das darf ich den Azubis gar nicht erzählen, aber es ist ein Game Changer. Also es ist echt eine Arbeitserleichterung. Und ja, ich habe eben nur gehört, man darf ChatGPT nicht kostenfrei am besten verwenden, sondern sich lieber die kostenpflichtige Variante holen. Da kriegt man auch wirklich qualitativ nochmal bessere Antworten.
Man will ja auf der sicheren Seite sein damit.
Genau.
Ist ganz klar. Wir sind jetzt auf der HeroCon. Das ist jetzt der zweite Tag. Wie hast du die HeroCon bisher erlebt?
Ich habe heute als Anmoderation schon gesagt, ich bin mit einem Lächeln gegangen und ich bin mit einem Lächeln gekommen und komme aus dem Lächeln gar nicht mehr raus. Es ist überwältigend. Ich habe mich seit Wochen auf das Event gefreut, aber wie krass es tatsächlich wird, habe ich gar nicht gedacht. Also es ist eine Mischung aus einem wilden Klassentreffen mit Leuten, die man schon ewig kennt und lernt zusätzlich so viele neue Leute kennen und so viel Input und so viel Wissen, das man mitnimmt. Das kann man gar nicht beschreiben. Also hätte man die HeroCon noch nicht erfunden, hätte man sie jetzt erfinden müssen, weil es hat gefehlt.
Hast du ein Erlebnis, das du besonders toll fandest?
Ich fand es so geil, heute Morgen einfach aus dem Nichts ahnend beim Frühstück hier in dem Signal Iduna Park auf einmal diese riesen Band da zu sehen, die mich dann schon wieder von gestern Abend von der Aftershow-Party wieder auf die Tanzfläche gezogen hat. Und das war auf jeden Fall schon ein richtiges Highlight und für mich selber auch, es ist ja meine Anmoderations-Jungfahrtfahrt, ich habe es noch nie gemacht, für mich auch einfach selber aus dieser Komfortzone rauszukommen und das zu machen und zu merken, wie viel Spaß mir das gemacht hat.
Sehr schön. Es sind ja alles Handwerker, die anwesend sind. Man spricht sowohl über die Zukunft des Handwerks, wo es mit Digitalisierung und KI hingeht, sowie auch die aktuellen Probleme vermutlich und wie man diese lösen kann. Ein großes Problem zum Beispiel der Fachkräftemangel. Ich glaube, mich richtig zu erinnern, vor allem im Schornsteinfegerhandwerk hat man große Probleme. Was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, einerseits ist es die Unsicherheit, die gerade so ein bisschen in der Gesellschaft herrscht. Insbesondere unser Handwerk ist extrem im Umbruch. Dadurch, dass Energiewende in aller Munde ist, herrscht dann natürlich auch für die Zukunft der Handwerker im Schornsteinfegerhandwerk natürlich eine große Unsicherheit. Also ich glaube, die Betriebe selber haben Angst auszubilden, weil sie selber gar nicht wissen, wohin geht die Reise und kann ich das Ganze überhaupt noch anderen vermitteln, das Wissen, weil ich das selber vielleicht gar nicht besitze. Und auch so, ich glaube, der Nachwuchs selber ist natürlich so ein bisschen unsicher, wo geht der Beruf hin, wo geht die Reise hin. Ich habe festgestellt, es ist immer so, wenn man seine Komfortzone verlässt, entsteht was Großes und so ist es halt auch im Schornsteinfegerhandwerk. Man muss einfach mal über die Grenzen hinausdenken und immer nicht nur denken, das haben wir schon immer so gemacht, das wird immer so bleiben, weil so wird man immer da bleiben, wo man jetzt ist.
Das im Grunde das Stichwort schon angesprochen, es wandelt sich alles, man ist sich nicht ganz sicher, wo die Reise hingeht. Energiewende, hast du einen gewissen Ausblick, wohin sich die Schornsteinfegerbranche hinbewegen wird?
Ich sitze natürlich dadurch, dass ich in der Innung arbeite, nebenbei als Dozentin auch nah an dem, wie wir gerade versuchen, den Ausbildungsrahmenplan aufzustellen. Und da ist sehr, sehr viel die Module Energieberatungen, Heizungsoptimierung, Lüftungstechnik, Brandschutz wird immer präsenter und stärker. Also wir haben jetzt zum Beispiel die überbetriebliche Unterweisung eine ganze Woche nur Brandschutz gemacht. Und das war für mich auch völlig neu. Ich musste mich auch nochmal in das Thema neu reinfuchsen. Und so stellt man sich halt weiter weg von den fossilen Brennstoffen, die immer weniger werden. Klar, Kaminöfen lieben die Leute, ist ja auch muckelig und schön. Aber trotzdem wird das immer weniger. Und da versucht man trotzdem irgendwie dieser Sicherheits- und Energieexperte zu bleiben, der als Glücksbringer durchs Haus läuft.
Stichwort Glücksbringer, der Schornsteinfeger gilt ja als Glücksbringer, aber die Leute haben das nicht mehr so ganz auf dem Schirm, habe ich das Gefühl.
Echt? Also ich werde jeden Tag angefasst. Also wirklich, jetzt, gestern noch, meinte ich so, oh, du bist Schornsteinfegerin, darf ich dich umarmen, das bringt doch Glück. Also wir machen tatsächlich bei uns in Köln auch immer noch auf dem Weihnachtsmarkt einen Tag, da kommen wir von den SchornsteinfegerInnen zusammen und verteilen schwarze Nasen. Also wir bringen jeder unser Päckchen Ruß mit, verteilen Glücksbringer und machen schwarze Nasen und sammeln dann noch Spenden für krebskranke Kinder. Und weil die Leute einfach, auch gerade so Silvester rum, natürlich immer so das In-Ding, die kleinen Schornsteinfeger, kleine Kleeblätter sind so Assoziation mit Glück.
Sehr gut, dass die Leute das im Blick haben, dass es dann mit dem Image sozusagen wieder bergauf geht, kann man sagen. Da gleich die Wende. Glaubst du, das Schornsteinfegerhandwerk hat ein bisschen Imageproblem?
Ich glaube nicht, nee.
Nein?
Also das ist allein durch die Uniform ist es natürlich immer schon schön. Die Leute erkennen einen direkt wieder. Und das, also zumindest ist so aus, man lebt natürlich auch manchmal so in seiner Bubble, aber so aus meiner Umgebung und aus der Kundschaft her, sodass die Leute das eher immer noch als eine vertraute Person ansehen, die für Sicherheit im Haus sorgt und ein Begleiter der Energiewende ist.
Dann hoffen wir, dass es auch weiterhin so bleibt. Vanessa, ich danke dir, dass du hier im Studio bei uns warst.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Und ich wünsche dir noch viel Spaß auf der HeroCon.
Danke, euch auch.
Er ist Elektrotechnikermeister, er ist Betriebswirt, er hat 2010 die Führung von Gronova Elektrotechnik GmbH übernommen und ist Speaker auf der HeroCon und steht bei mir hier am mobilen Studio. Johannes Gronova, danke, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, bin sehr gerne da.
Ja, sehr gerne. Die HeroCon ist seit gestern am Laufen, heute geht es auch schon ein paar Stunden. Wie ist dein bisheriges Fazit zum Event?
Also es ist ein außergewöhnliches Format in diesem Umfang. Ich habe schon viele Handwerksevents besucht und ich muss sagen, das ist schon beeindruckend, dass ein Softwareunternehmen ein Format dieser Dimension sozusagen auch so gut organisiert. Es ist das erste Mal in dem Rahmen, es gab ja Barcamps, so wie ich das erfahren habe davor und so. Und das finde ich schon beeindruckend, dass man in diesem, sagen wir mal, Ausmaß im positiven Sinne das so auf die Beine stellt beim ersten Mal. Da kann ich nur meinen Respekt aussprechen. So.
Hast du in den bisherigen 1,5 Tagen, sagen wir mal, irgendein Moment, der dir besonders in Erinnerung bleiben wird?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute Morgen sehr früh losgefahren, weil ich gestern noch gar nicht da war, sondern bin heute erst gekommen.
Okay.
Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch viele bekannte Gesichter sehen durfte. Also sowohl Kunden von mir jetzt aus der Unternehmensberatung, weil ich bin ja nicht nur Handwerksunternehmer, sondern auch Unternehmensberater fürs Handwerk. Da habe ich den einen oder anderen Kunden getroffen, aber auch alte Weggefährten so aus frühen Zeiten, anderen Seminaren und so. Das heißt, es war jetzt durch die Bank eigentlich überall immer was geboten. So. Gab es jetzt kein besonderes. Außer mein Vortrag natürlich.
Natürlich. Dein Vortrag ist auch gleich ein gutes Stichwort. Du hast heute schon deinen Workshop gehalten. Vom Handwerker zum Unternehmer, wie du deine Unternehmenspersönlichkeit entwickelst.
Ja.
Was genau ist denn eine Unternehmenspersönlichkeit? Fangen wir doch mal so an.
Sagen wir mal so, es geht um die Ursache bzw. den wirklichen Engpass, um vom Selbstständigen überhaupt zum Unternehmer zu kommen. Ja? Und da haben die meisten eben das, was sie oft hören, nämlich Systeme, Prozesse, du brauchst vielleicht KI und Software und so weiter und so im Kopf als Maßnahme. Aber das ist selten die Ursache, also der Engpass sozusagen. Und ich habe auf meiner Laufbahn vom Selbstständigen zum Unternehmer, und ich bin jetzt Unternehmer mit mehr als 60 Mitarbeitern, das heißt, meine Unternehmen laufen mit einer Stunde Zeit pro Woche im Handwerk. Das heißt, ich habe das geschafft, wo viele drüber reden. Nehme deshalb das auch raus, darüber zu sprechen. Ja. Festgestellt, dass letztendlich der Engpass immer ich war. Das heißt also, wenn die Ergebnisse nicht so waren, wie ich sie mir gewünscht habe, bin ich zu mir gekommen und habe festgestellt, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja? Und musste mich weiterentwickeln, zum Beispiel Führung lernen, Positionierung lernen, Strategie lernen, andere Glaubenssätze an den Tag legen, so, um dorthin zu kommen. Ja. Und das ist so die Transformation vom Selbstständigen zum Unternehmer. Und die wirkliche Ursache ist die persönliche Entwicklung.
Persönlichkeitsentwicklung. Wo sollten Handwerker, Handwerksunternehmen da am besten ansetzen bei ihren Unternehmen?
Ich glaube, dass viele im Alltag vergessen haben, warum sie eigentlich mal gestartet sind und dass sie mittlerweile keine Ziele mehr haben. Also wir beginnen wirklich auch mit der Hinterfragung, der krassesten aller Fragen. Was willst du denn eigentlich? Willst du Selbstständiger sein oder Unternehmer? Weißt du, ein Selbstständiger, es gibt ja Menschen, die im Internet sehr viel über Entwicklungen sprechen, schneller, höher, weiter sinngemäß, mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, mehr. Das ist nicht mein Weg, sondern mein Weg ist, zu hinterfragen, was macht Menschen erfolgreich? Also was ist Erfolg für dich? Was ist Erfolg für jenen? Was ist Erfolg für mich? Das sind unterschiedliche Geschichten. Weißt du? Und wenn jemand zum Beispiel leidenschaftlich Schreiner ist, warum soll er keine Tische bauen? Warum soll ich dem Unternehmertum aufs Auge drücken? Nur wenn jemand wie ich jetzt zum Beispiel das Ziel hat, Unternehmer zu werden, dann macht es keinen Sinn, jeden Tag Tische zu bauen. Und das heißt also, das mal knallhart zu hinterfragen und zu sagen, okay, was will ich eigentlich? Will ich Selbstständiger sein oder Unternehmer? Und darauf infolgedessen klare Ziele zu haben, die man auch jede Woche ein paar Stunden verfolgt. Das ist so der erste Impuls. Und dann kommst du, wenn du den richtigen Sparringspartner hast, auf die richtige Fragestellung. Weißt du, jetzt zum Beispiel, ich bräuchte Leute, aber es gibt ja eh keine. Höre ich ja so oft. Weißt du, oder bei mir ist es besonders schwer, welche zu kriegen, weil hier ist Industrie. Oder ich wohne in einer ländlichen Region. Deshalb gibt es hier keine Fachkräfte. Das ist das Ego, das uns sagt, dass unser Fall besonders einzigartig ist und warum es bei uns auf keinen Fall klappt. Ja. Und das ist sowas, was wir machen in unserer Arbeit, jede Woche mit den Kunden eins zu eins zu hinterfragen, was denken sie, was glauben sie und dient es den Ergebnissen, die sie eigentlich erreichen wollen. Und dann hast du auch, ich glaube, es ist besser greifbar, was wirklich der Engpass ist. So.
Du hast eben das Ego angesprochen, das heißt, du würdest sagen, viele Unternehmer haben einfach ein Ego-Problem.
Jeder Mensch hat ein Ego, sonst würde er nicht überleben. Was ist Ego? Ist dafür da, dass wir überleben, so urzeitgeschichtlich. Ja. Und wer bisher überlebt hat, hat grundsätzlich erstmal recht. Und das will ich gar nicht kritisieren, weil es ein ganz normales Softwareprogramm ist in unserem Köpfchen, ja, das halt immer läuft. Ja. Also Unternehmer haben nicht pauschal ein Ego-Problem.
Okay. Jetzt hast du vorhin auch darüber geredet, sowohl das Unternehmertum, also man muss sich überlegen, ob man lieber Unternehmertum macht oder lieber wirklich, ich sag mal, aktiv arbeitet.
Also selbstständiger sein, genau. Ja,
selbstständiger sein. Gibt es einen Weg, wie man beides unter einen Hut kriegt?
Ja, wenn du zum Beispiel, also ich könnte jetzt, wenn ich das wollte, jede Woche, solange ich will, in meinem Handwerk arbeiten. Aber ich muss es nicht. Finde ich ziemlich cool. Ja. Mein Zeitfenster ist montags von 13 bis 14 Uhr, jour fix, mit der Geschäftsführung meiner Betriebe. Und mehr muss ich nicht, weil der Rest ist klar organisiert. Wenn ich will, kann ich rausfahren und verdraht den Schaltschrank oder baue eine PV-Anlage oder so.
Machst du das denn noch?
Nee, mache ich nicht. Ne. Die anderen 49 Stunden pro Woche gehen in meine Unternehmensberatung tatsächlich. Das mache ich noch leidenschaftlicher wirklich. Also ich muss mir selbst eingestehen, ich war nie der Handwerker sein will. Ich habe schon immer was aufbauen wollen, wachsen lassen wollen. Ich möchte mit Menschen arbeiten, weißt du so. Nicht mit Gegenständen.
Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. War sehr aufschlussreich. Ich hoffe, dass mehr Handwerker sich dadurch eher mal die Frage stellen, wo wollen sie eigentlich hin?
Ja, das finde ich auch cool. Ich fände es auch cool, wenn die Handwerkskammer das so ein bisschen mit in die Ausbildung mit reinnimmt, mal die Frage stellt, hey, überleg dir mal auf der Journey, wenn du diesen Fachkraftpart verfolgst und die beste Fachkraft wirst, die du sein kannst, dann wirst du selbstständiger bleiben. Wenn du Unternehmer werden willst, musst du dich noch mit ein paar anderen Fragen beschäftigen.
Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, dass du hier warst bei unserem Wagen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Und wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß auf der HeroCon.
Dankeschön, dankeschön.
Er ist der Duschen-Duke, er ist der Boss im Bad, er ist der Macher aus dem SHK. Er ist Cihan San, bei mir am mobilen Studio. Schön, dass du da bist, Cihan.
Danke für die Einladung, ich freue mich immer wieder, wenn wir quatschen können.
Wir sind hier auf der HeroCon, das erste Mal, dass das Event stattfindet. Du bist Speaker, du hast einen Workshop gehalten und einen Vortrag gegeben. Beim Workshop ging es um Mitarbeitergewinnung über Social Media und Gen Z aus Unternehmersicht. Wie blickt man denn als Unternehmer auf Gen Z?
Ja, es ist halt ein Riesenthema, ne? Also ich bin da sehr nah dran, weil meine Tochter, die ist jetzt 16 und wir sind echt immer und viel im Austausch, weil ich einfach auch verstehen möchte, wie tickt eigentlich Gen Z? Und das darf man nicht vergessen. Wir hangeln uns immer daran fest, was Gen Z für uns bedeutet. Vergessen aber vollkommen, kommt noch eine Generation dahinter. Gen Alpha ab 2010, die ja präventiv, damit wir fürs Handwerk werben können, ja noch viel, viel wichtiger sind. Weil die sind jetzt ja auch in dem Alter, 15, 16, wo das Thema Ausbildung und Weiterentwicklung eben stattfindet. Ne?
Wie gehst du dann als Unternehmer vor, damit du die im Grunde nicht verlierst, beziehungsweise nicht aus dem Blick verlierst?
Ich bin tatsächlich nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Innungsobermeister und mittlerweile als stellvertretender Landesinnungsmeister für den Fachverband stark im Einsatz, gerade auch bei Messen. Zum Beispiel ist ja auch im nächsten Jahr die Ideen-Expo in Hannover und da versuche ich halt auch die jungen Menschen, die Schüler einfach mitzunehmen, aufzuzeigen, was es bedeutet, mit den Händen etwas Greifbares zu schaffen, was zu erschaffen. Gut wäre es, wenn wir es schaffen, in die Schulen reinzukommen, da nochmal eben für Präsenz zu sorgen. Aber über Social Media habe ich auch ganz viele Möglichkeiten. Machen wir uns nichts vor, Gen Z, Gen Alpha, die sind halt wirklich viel am Smartphone, die wachsen digital auf, die kennen nichts anderes. Die sind nicht wie ich aufgewachsen, dass man morgens irgendwie rausgeht aus dem Haus und abends dann wieder rein, sondern die haben eben ein Medium, womit sie sich irgendwie den ganzen Tag beschäftigen und da gilt es halt, die abzuholen.
Hast du da irgendeinen Überblick darüber, wie das Feedback dazu ist, wenn du dann schon bei den Schülern im Grunde vor Ort bist und versuchst, die abzuholen? Also ist da eine gute Resonanz oder sind die zurückhaltend?
Ja, total gut. Also wir haben zum Beispiel in Oldenburg die Job for You und wir haben es halt geschafft, auf dieser Job for You 7 Handwerksbereiche für den Bau einer Lampe zu generieren und beziehungsweise zu animieren.
haben in diesen 2 Tagen irgendwie um die 200 gebaut und diese Resonanz oder beziehungsweise dieser stolze Blick von diesen Schülern, wenn sie mit dieser Lampe dann über diese Messe gehen und sagen, hey, guck mal, das habe ich gebaut. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist ja dieses Nachhaltige. Das heißt, diese Lampe wird nicht weggeschmissen, die bleibt in dem Zimmer, die bleibt zu Hause und man erinnert sich daran, wo ich es drin gebaut habe. Und was es überhaupt für ein Bereich war, der dafür gesorgt hat, dass ich so eine Lampe habe bauen können.
Jetzt bist du natürlich nicht nur wegen Gen Z aus Unternehmersicht hier, sondern auch wegen Digitalisierung. Deswegen mal die Frage, wie weit ist denn das Handwerk beim Thema Digitalisierung aktuell?
Oh, das ist eine gute Frage. Sehr weit am Anfang noch tatsächlich. Mhm. Es gibt wirklich Paradebeispiele, Paradebetriebe, die wirklich sehr, sehr weit sind. Mhm. Wenn ich aber tatsächlich so in der Vergangenheit mal die Workshops sehe, die ich gehalten habe, gerade was Thema KI und Digitalisierung angeht, merke ich immer wieder, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial ist, dass wir noch viel Aufholbedarf haben und vor allen Dingen, dass wir auch mal den Unternehmern und den Handwerkern mal das Bewusstsein aufzeigen, dass, wenn sie digitalisieren, ihre Prozesse deutlich verschlanken und vereinfachen und sich dann auch endlich nur um ihr Handwerk kümmern können.
Jetzt ist 2025 auch verpflichtend die E-Rechnung eingeführt worden, zumindest für den Empfang von E-Rechnungen. Deswegen die Frage, hängt man da auch noch hinterher? Hat man das größtenteils schon umgesetzt? Wie sieht es da aus? Hast du da einen Überblick?
Also für die kleineren Unternehmen im Handwerk, und das ist ja, ich sag mal, der größte Anteil, zählt das ja noch nicht. Die haben ja noch eine viel höhere Karenzzeit, viel längere Karenzzeit, ich glaube bis 2027. Mhm. Und dann ist ja auch eine PDF, die ich per E-Mail versende, auch eine E-Rechnung in dem Sinne. Ohne jetzt was Falsches zu sagen, aber so habe ich es verstanden.
Thema Digitalisierung, da spielt KI natürlich auch eine große Rolle. Wo setzt ihr bei euch schon KI ein?
Also wir im Betrieb sind gerade, was die Dokumentation angeht, gerade in der Erstellung von Dokumentation schon sehr weit in dem Umgang mit KI. Wir haben zum Beispiel für uns Prompts entwickelt, die uns dabei helfen, Gefährdungsbeurteilung zu schreiben. Wir ich habe mir eine eigene Rechtsberatung gebaut, die halt eben vorfühlt, ob ich mit dem, was da gerade auf mich zukommt, richtig liege. E-Mail-Verkehr wird darüber abgebildet, Fehleranalysen von Anlagen bei Kunden, wo in der Vergangenheit immer wieder irgendwie beim Hersteller angerufen wurde, du in Warteschleifen hängst und irgendwie nicht weiterkommst. Mhm. Da haben unsere Kollegen einfach vor Ort schon mal die Möglichkeit vorzufühlen, auch dann da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für diesen Fehler zu bekommen, wenn man eben diese Anlage noch nicht kennt. Mhm. Und das ist wirklich ein Mehrwert, der alleine bei mir, wenn ich meinen Büroalltag mal reflektiere, fast einen Mehrwert von über 3 Stunden gibt. Das würde ich heute nicht mehr hergeben wollen.
Das ist auf jeden Fall ordentliche Prozessoptimierung, würde ich sagen. Trotzdem sind ja immer noch viele Leute etwas auf Abstand mit KI. Was würdest du den Leuten, den Unternehmern raten, die sich da noch ein bisschen zurückhalten?
Definitiv erstmal probieren. Ich sag mal, es gibt ja Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von KI-Modellen mittlerweile. Es gibt so 1, 2, 3, die relativ läufig sind oder geläufig sind. Läufig ist was anderes. Und da einfach mal die App runterladen.
Ja.
Man muss keine Daten von sich preisgeben. Mhm. Im besten Fall ist es eine E-Mail-Adresse und ich weiß gar nicht, ob man den Namen dahin schreiben muss. Mhm. Ich glaube schon. Und das war's. Also ich muss keine Adresse, keine Kontodaten hinterlegen und halt, ich kann unverbindlich anfangen, ChatGPT für mich zu nutzen, zu schauen, okay, wie kann ich damit überhaupt arbeiten? Was muss ich letztlich reingeben, um was rauszubekommen? Und das, was ich einfach jedem raten würde, machen und gucken, was kommt.
Also keine Scheu haben, einfach loslegen und dabei sein, sich nicht abhängen lassen.
Definitiv, ja. Weil, und das dürfen wir ja nicht vergessen, KI wächst rasant schnell. Mhm. Und ich habe eine Prognose und einen Visionär gehört, der gesagt hat, in 10 Jahren, wenn wir heute das 1000-fache haben, haben wir in 10 Jahren das 1000000-fache. Mhm. Und wenn wir das heute verpassen, schaffen wir es nicht, dann nachher hinterherzukommen. Das ist eben der eine Punkt, wo man ganz klar jetzt dazu redet, fangt jetzt an, wartet nicht zu lange.
Ein fantastisches Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke dir vielmals, dass du da warst und wir hoffen natürlich, dass Handwerker und Handwerksunternehmer überall ihre Furcht vor der KI, nenne ich es einfach mal, ablegen und da einfach mitziehen und mit vorne dran sind. Cihan, ich danke dir.
Danke auch.
Er ist Content Creator als Tobis Tooltime, er ist Elektronikermeister und er ist Speaker auf der HeroCon. Er ist Tobias Haag hier bei mir am mobilen Studio. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Und was du gerade noch erfahren hast, ich war auch der DJ der Afterparty auf der HeroCon, genau.
Du warst DJ auf der Afterparty. Du hast ziemlich gut aufgelegt. Also wir waren ja eine Stunde ungefähr da. Wie war das für dich? Machst du das öfter?
Ich bin, solange ich Handwerker bin, tatsächlich auch DJ.
Ja.
Über 20 Jahre jetzt. Und habe mal gezählt, als ich meine Homepage gebaut habe für das DJ-Thema. Ich bin jetzt so an die 800 Mal schon unterwegs gewesen, hier und da. Also ich habe schon ein paar Mal gemacht.
Richtig cool.
Ja.
Hilft dann bestimmt auch Elektronikermeister zu sein, falls man die Technik nicht mitspielt. Dann kennt man sich aus und weiß, wie man es fixen kann.
Kam tatsächlich bisher noch nicht vor.
Kam noch nicht
aber
vor.
Ich habe das dann oft dann auch schon dazu gesagt. Also falls irgendwie Stromausfall wäre, ich könnte auch helfen, wenn da Not am Mann wäre.
Sehr cool. Du hast auch einen Workshop gehalten, und zwar LinkedIn-Kundengewinnung, wie du digital sichtbar wirst und neue Kunden bekommst. Muss ja sagen, viele Leute sind, also ist zumindest so immer das Gefühl, das ich habe, wenn ich mit Leuten rede, die ich kenne, die sind nicht so unbedingt Fan von LinkedIn. Wie geht man mit LinkedIn am besten um?
Das ist eine gute Frage. Bei mir ist tatsächlich auch aus Versehen entstanden, weil ich gedacht habe, ich habe die App installiert. Warum nutze ich sie nicht mal und schaue, was da dann passiert? LinkedIn ist ja so eine Business-Coach-lastige Plattform.
Das ist schon sehr speziell.
Genau, und es ist auch wirklich speziell, auch der Umgang miteinander ist speziell. Aber genau da ist auch gut, als Handwerker sichtbar zu sein, weil man da auch manchmal Entscheider trifft, die vielleicht Projekte mitentscheiden, je nachdem, wen man denn erreichen möchte. Aber auch ein Endkunde, den man vielleicht auch zum Nachdenken anregt. Und das ist so mein Thema. Also eigentlich überwiegend auf allen Plattformen. Ich probiere, Kunde und Handwerker irgendwie zusammenzubringen, sensible Themen aufzuarbeiten, Preisbildung und so weiter, damit die Leute auch verstehen, warum ein Handwerker jetzt zum Beispiel 75 Euro verlangt. Und sowas funktioniert auf LinkedIn ganz gut auch. Also ich erzähle da viel aus meinem Alltag. Ich nutze ChatGPT, da mache ich eine Sprachnotiz und dann ist in 5 Minuten ein Post fertig.
Abseits von KI-Nutzung, wie gehst du denn vor, um, sagen wir, den perfekten LinkedIn-Post zu kreieren?
Ich glaube, das wäre die falsche Herangehensweise, den perfekten Post generieren zu wollen. Das ist, glaube ich, auch falsch generell, perfekten Content zu bauen. Ich finde, das Handwerk hat so damit auch seine Authentizität. Und wenn man das probiert, alles so auf Hochglanz zu polieren und perfekt zu machen, dann ist es von vornherein schon ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Also ich erzähle einfach aus dem Alltag, was mir so passiert. Manche Dinge funktionieren besser, manche schlechter, aber das ist in Ordnung. Also LinkedIn oder Social Media an sich ist jetzt auch nicht das, mit dem ich mein Hauptgeld verdiene. Und es soll auch gerne so bleiben. Dann kann ich authentisch bleiben und es so machen, wie es mir gerade Spaß macht.
Das heißt, man sollte am besten darauf achten, alle Ecken, Kanten ein bisschen darzustellen, so wie man eben einfach ist. Und sich nicht verstellen.
Genau, und das macht es dann auch einfacher. Also was ich in meinen Stories poste, so bin ich auch. Ich habe ganz am Anfang mal überlegt, wie mache ich es mit dem Schwäbisch und so, weil ja auch in Film und Fernsehen überall immer nur Hochdeutsch. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt probiere, auf Biegen und Brechen Hochdeutsch zu sprechen, dann wird das alles kompliziert und dann macht es keinen Spaß.
Am Ende vielleicht auch ein bisschen gestellen und das will man natürlich nicht. Man will sich natürlich so präsentieren, wie man ist.
Ja, genau.
Das ist ganz klar. Wir reden noch ein bisschen über die HeroCon, würde ich sagen. Du warst gestern auch da, ne?
Ich war auch schon am Donnerstag da. Da war das Speaker-Dinner, dass man sich kennenlernt. Das war mir auch wichtig, da auch mal die ganzen Gesichter drumherum zu sehen. Gestern war ich da, heute. Es war Input. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann mich irgendwo mal in eine Ecke setzen, vielleicht am Laptop ein paar E-Mails beantworten. Nix, die Zeit, die ging zack, wie im Flug. Aber das ist das Geile dran. Hier sind so viele interessierte Leute und das merkt man auch, dass das wirklich ein Event von Menschen ist, die das Handwerk auch verstehen und viele Handwerker und Handwerkerinnen auch da sind, die auf Wissenssuche sind und das ist geil.
Wie ist so die Stimmung zwischen den Speakern, wenn ihr dann schon essen wart zusammen?
Super, also viele der Speaker oder Teilnehmer sind ja auch aus dem Social-Media-Bereich, da kennt man sich, da ist man sich auch schon irgendwo anders mal über den Weg laufen. Alles locker, easy. Ja.
Gut, dann blicken wir jetzt noch gespannt auf das Closing des Events voraus und würde sagen, genießen noch ein bisschen die letzten Stunden, die wir haben hier auf der HeroCon. Ich danke dir, dass du hier bei mir am Wagen warst.
Ja, danke, dass ich auch ein bisschen was aus meiner Sicht erzählen durfte.
Ja, natürlich.
Und wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder auf der nächsten Messe oder so.
Ja, genau. Man läuft sich ja immer mal wieder über den Weg. Ne?
Geil, danke.
Das war mir eine Ehre.
Mir auch, danke.
Ciao.
Ciao.
Das war's mit unserer Sonderfolge Handwerk erleben zur HeroCon 2025. Es waren 2 Tage voller toller Eindrücke. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Bis dahin.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.